Prost, die Herren.
Internet.
Prost, die Herren.
Auf dem 99er.
Internet. Ah, Internet. Ich hab gehört.
Biertaucher Podcast, Nummer 99, am wievielten?
Ups, am 8. April.
8. April.
2013, beim Karin in der Zimbrise.
Genau, wie immer mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz.
Und wir begrüßen diesmal den...
Johnny.
Den...
Florian.
Den... Gregor.
Und mich, den Horst.
Ich wollte ja inkognito da sein.
So,
ui. Und meine Stimme bitte verzerren.
Das macht mir Spaß.
Mach das als fünfter Gast.
Kann ich mich
mit dem Audacity spielen. Du bist so viele, ne? Du kannst mit verstellter Stimme sprechen. So, und
also na, ich bitte dich, dass du dann meinen Text mit deiner Stimme nachsprichst.
Oh, das wäre ja. Mit deiner verstellten Stimme.
Der ganze Podcast nur von Horst gesprochen.
Ja, nur von dir verlesen.
Also ich schon
das Transkript verlesen.
Ja, sehr monoton. Also.
Tja, dann stelle ich die rituelle Frage. Hat irgendjemand von euch etwas erlebt, seit er letztes Mal da war?
Nein, aber ich habe eine brennende Frage, die wir zuerst klären müssen.
Bitte schön.
Wo in Wien gibt's Haggis, Florian?
Beim Bobbys.
Ah, beim Bobbys. Okay, das hätte ich mir aber denken
können. Ja, ich habe irgendwie gedacht, oh, britisch, aber eigentlich Englisch mehr. Aber anscheinend haben die auch schottische Sachen. Die haben sogar Ironbrew.
Was ist das?
Das ist so das schottische Nationalgetränk, so ähnlich wie Cola, nur viel süßer und so mehr, schmeckt so wie, ja, billiger Kaugummi mit viel Zucker und... Okay. Ich habe einen halben Liter gekauft in Schottland und habe, glaube ich, 10 Leute gebraucht, die jeder gekostet haben, dass ich weggekriegt habe.
So der erste von Dr. Pepper war so dieser Geschmack.
Dr. Pepper ist harmlos dagegen. Das gibt's auch.
Einmal, es gibt in Wien ein Lokal, wo du schottisches Haggis kriegst.
Ein
Foodstore.
Beim Freihaus dort. Genau, es gibt bei der Schleifengasse ist das, oder?
Nein, also genau.
Oder
Schleifengasse geht eh. Es ist das
gerade in der Nähe.
Genau.
Beim Freihausviertel. In der,
ja. Du kriegst das nicht serviert wie in einem.
Nein, man kriegt es auch leider nur in der Dose und nicht so wirklich in echter Form, wie sie es halt in so einer Art Würstel großen Dings verkaufen.
Und wie muss man das warm machen? Oder?
Das muss man eigentlich nur auf, ja, muss man warm machen. Am besten noch irgendwie Kartoffeln mit, ich weiß nicht, was das andere war, irgendeine Kohl-Dings verwenden sie normal. Teddys und irgendwas oder so in den Schotten. Okay. Ist eigentlich nur so eine Art Kartoffelschmarrn. Wir haben in Edinburgh das gekriegt, da war es mit so einer Mischung aus Kartoffelpüree und Kartoffelkrösten.
Okay,
das ist ziemlich gut.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Haggis so ein schottischer Schafsmagenblunzen, oder?
Ja, so ähnlich wie Blunzen, nur mehr Innereien, weniger Blut. Aber wenn man Blunzen mag, und ist es ähnlich wie Blunzengröstel, wenn man das mit einem Kartoffelschmarrn und so macht.
Okay.
Und du hast schon probiert.
Ich habe es leider noch nicht testen können, ob die Dosenvariante irgendwas kann. Aber ich werde es noch ausprobieren.
Und das Essen nur Schotten oder das Essen alle Inselbewohner zu ihrem lauwarmen Bier dazu?
Ich habe es eigentlich nur in Schottland gesehen.
Aha. Und hat das vielleicht einen Grund, dass sich das nicht durchgesetzt hat? Oder, also ich meine, ist irgendwie...
Ich glaube, schottische Sachen und englische Sachen, die mögen sich teilweise nicht so gegenseitig auch so als Prinzip schon.
Es schmeckt gut.
Es schmeckt urgut. Also ich finde es besser als Blunzen noch. Wenn es gut gemacht ist.
Ja, vielleicht kann man beim 100er da ins Grillen.
Ja, ich bin nicht abgeneigt von Innereien und so.
Ich bin schon skeptisch.
Ja, also wenn man schon
immer skeptisch bleibt.
Ich habe letztens einen römischen Hühnerherzen-Eintopf gegessen. Ja, ist ein interessantes Kaugefühl.
Okay.
Das finde ich jetzt gerade nicht interessant. Aber
die, die jetzt erschreckt zum ersten Mal zuhören, wir reden nicht nur über Schafsinnereien, sondern es geht üblicherweise auch um so ein Nerd-Thema
nicht
wie
nur.
Freie Software.
Nicht nur, genau, ja.
Aber meistens.
Und gesund essen spielt halt auch eine Rolle.
Jo. Ich habe vorhin was erlebt, also heute erlebt. Wir werden nachher im Anschluss eh noch hören von Bitcoins, aber ich habe heute das erste Mal Bitcoin verkauft, nur so testweise.
Wie geht denn das? Hast du dich da registriert bei Mt. Gox?
Nein, bei Mt. Gox.
Hast du einfach einen Dummer gefunden auf der Straße und gesagt,
da
ist ein Bitcoin, Alter.
Gib mir 1000 Euro dafür, weil ich
gleich da durch.
Nein, bei Mt. Gox habe ich schon mal ganz früher registriert.
Ja.
Also ganz, ganz früh, also keine Ahnung, vor 2 Jahren, aber weiß nicht, ich habe das nie benutzt, dann aber eigentlich den Account. Und jetzt habe ich gesehen, man muss sich mittlerweile da authentifizieren.
Two-Way-Authentication, oder?
Man muss sich mit Reisepass und irgendeines, wo du den Wohnort nachweisen kannst, authentifizieren und das dauert dann.
Okay, dann habe ich was anderes gehabt.
Ich glaube, früher musste man
das nicht. Das hast du damals schon gemacht?
Nein, das habe ich damals auch nicht notwendig. Ja, ja. Aber ich habe damals auch nicht gehandelt dort.
Okay, ja.
Und was es noch gibt, ist Bitcoin.de. So habe ich eben von den Andreasen, glaube ich, mal gehört.
Ja. Mhm.
Und habe dort, da muss man auch das Konto bestätigen lassen, also dein Bankkonto, wo die überweisen dir dann einen Cent und in den Überweisungstext ist dann der Freischaltcode und dann ist quasi authentifiziert
das Konto. Ah, das kenne ich. Das
ist bei PayPal. Irgendwo anders kann man das auch so, ja.
Und du musst dafür was zahlen oder machen die einfach einen Cent?
Handyanbieter.
Nein, also sie machen einen Cent Verlust beim Registrieren, aber du zahlst für Transaktionen 0,5%.
Also eigentlich könnte man die in Grund und Boden und Konkurs wirtschaften, wenn wir uns dort alle registrieren.
Ja, du bräuchtest viele Bankkonten.
Ja, aber wenn sich jetzt ganz Österreich dort registriert, das sind wahrscheinlich aber 4 Millionen Bankkonten oder so.
Die machen, sind es 4 Millionen Cent.
Ja.
Das sind
immer das ist jetzt schwierig.
Weniger, als die wahrscheinlich am Tag an Umsatz generieren mit den Transaktionen.
Stimmt.
Die machen 0,5% zahlst du Transaktionsgebühr. Also wenn du
0,5%. Und die zahlst aber praktischerweise in Bitcoins, die Transaktionsgebühr.
Genau. Mhm. Und ich habe heute mal, eigentlich wollte nur wissen, wie das verlaufen, wenn man sich jetzt anregen möchte, jetzt gerade Bitcoins zu verkaufen, aber ich habe noch nie welche verkauft in Euro und habe dann einfach 0,1 Bitcoin verkauft und habe dafür 14,1 Euro bekommen.
Auf deinem Bankkonto?
Und also das Ganze läuft so ab, das wird dann scheinbar von denen so wieder ein Escrow-Service vorbehalten und wenn ich bestätige, dass ich das Konto auf meinem Bankkonto, also wenn ich das Geld von dem Käufer auf meinem Bankkonto erhalten habe, bestätige ich es und dann geben sie das weiter an den Käufer.
Also du handelst nicht direkt mit Bitcoin.de,
sondern... Oh ja, ich hab Bitcoins auf meinem Bitcoin.de, also dort habe ich auch eine Wallet, habe ich sie hineinüberwiesen, mein Bitcoin. Und dann habe ich diesen Verkauf getätigt, bestätigt, daraufhin habe ich die Bitcoins nicht mehr zur Verfügung, aber auch noch nicht der Käufer.
Sondern okay, also die treten als Clearingstelle auf.
Genau, wenn du nicht bestätigst. Das weiß ich noch genau, das müsste man in
FAQs nachlesen. Und jetzt ist aber so, du zahlst ja auch bei Bitcoin eine Bitcoin-Transaktionsgebühr. Genau. Die fällt auch an, oder?
Ja, genau. Also die musst du ja, wenn du in dein Bitcoin-Konto, also in diese Bitcoin-Wallet auf Bitcoin.de hinein überweist, du kannst ja auch ohne Transaktionsgebühr überweisen.
Meine Android-App kann das nicht.
Okay, aber es kommt vom Client an.
Wollen sie auch nicht.
Sollen wir auch nicht, das sollen wir auch
unterstützen. Aber du hast einfach deine
0,005 Bitcoins. Mittlerweile sind es schon mehr als gestern. Das ist ein kleines Vermögen heutzutage. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, ich habe ja Bitcoins damals mit dir gekauft.
Bei Bitcoin Austria.
Das war erst vor gefühlt kurzer Zeit, eigentlich vor ein paar Monaten. Damals haben wir um 10 Euro Bitcoins gekauft und jetzt habe ich 0,1 Bitcoin verkauft, habe meine 14 Euro bekommen, also bekomme ich hoffentlich.
Du hast ja einen
Geld schon drin. Ich habe immer noch, glaube ich, 140 Euro von diesem einen Bitcoin übrig. Mhm. Oder 130 Euro.
Wahnsinn eigentlich.
Das ist echt irre, was der Kurs da macht. Aber da werden es die Andreas sicher mehr erzählen können, aber ich beobachte das momentan nur mit.
Es geht auch gar nicht. Die ganzen Medien, also es wird rauf und runter besprochen.
Also einige Nerds sind jetzt sehr reich, kann man sagen.
Ja, ich hoffe, ich wiederhole da nicht Dinge, die sie dann auch erzählen, weil zum Beispiel, was ein Thema jetzt wird, jetzt wieder selber Bitcoin meinen, ist ja schon länger nicht mehr rentabel, aus dem Blockchain-Halving mittlerweile. Und, aber nachdem der Preis jetzt so steigt und
wird es wieder rentabel.
Es wird absehbar, dass es nicht lange rentabel bleibt, weil sobald die Rechenleistung steigt und mehr Leute mit besserer Hardware meinen und irgendwann die ganzen ASICs mal wirklich auf den Markt kommen, dann, also wenn die Leute mit diesen professionellen Hardware kommen, kommen die wirklich mal? Oder?
Ja, sind schon da, glaube ich, Leute.
Nein.
Sind noch nicht da?
Am Bitcoin Magazine war am 1. April ein Artikel, dass jetzt ein Proof, sie sind da, das ist ein April-Scherz.
Oh, das ist schlecht.
Also die haben eigentlich schon sehr, sehr den Ruf, dass sie, also ich glaube nicht, dass sie wirklich absichtlich die Leute abzocken, sondern ich glaube einfach, dass die unfähig sind, aber...
Zocken doch unfähig.
Ja, aber sie treten halt nicht sehr seriös auf, vor allem wie sich deren... Sprecher, der immer wieder zu sehen ist auf diversen YouTube-Videos, auf der CES, so weiter, das glaube ich. Also sie machen sich keine Freunde, aber jeder hofft halt, dass solche Geräte werden ja jetzt momentan echte Gelddruckmaschinen.
Ja.
Beim Bitcoin-Minen geht es ja darum, dass man man probiert ja viele Hash-Operationen aus, und desto mehr Hash-Operationen pro Sekunde, das geht ja nur mit Brute Force, also man muss es ausprobieren und der Glückliche, der einen Block findet, der hat man berechnet. Es muss ja
künstlich schwer werden. Du hältst ja damit das Bitcoin-Netzwerk am Leben.
Genau, ja. Es muss ja künstlich schwer sein, die Rechnung. Und diese Rechnung kann man nur in die eine, also diese eine mathematische Rechnung, die nur in die eine Richtung leicht geht und die andere quasi gar nicht. Oder nur in unendlich sehr, sehr langer Zeit. Und deswegen kann man halt nur probieren. Und desto mehr du pro Sekunde probieren kannst, desto schneller hast du eine Wahrscheinlichkeit, schaffst du da, dass du da einen Gewinn damit machst. Und Grafikkarten schaffen so 300 Megahashes oder mehr. Und solche dezidierte ASIC-Hardware da, die schaffen ja laut deren Versprechen auf der Homepage 60 Gigahashes oder mehr.
Wahnsinn.
Noch. Und das beim aktuellen Bitcoin-Preis mit 60 Gigahashes könntest du im Monat mehr als 15.000 US-Dollar an Bitcoins erwirtschaften. Mit einem Stromverbrauch von, weiß nicht, 600 Watt, glaube ich, was angeben. Das heißt, dass selbst wenn der Strom noch so teuer ist, das, und sie haben ein Gerät sogar auf der, also Butterfly Labs auf der Homepage, das, also ausverkauft in der Produktzeit, das hat 1.500 Gigahashes, also 1.5 Terahashes.
Das sind mehrere. Aber wenn jetzt wirklich mehrere solche Maschinen online gehen, wenn er enorm viele Bitcoins produziert in kurzer Zeit?
Nein, es wird nichts mehr passieren, weil nämlich das Netz, die Difficulty passt sich ja
an. Die passt sich dann dynamisch an.
Genau,
okay.
Das wäre.
Da will man langsam noch.
Genau, das heißt, wenn du alleine so ein Gerät besitzt, dann hast du eine Gelddruckerei zu Hause.
Ja? Aber wenn das zu viele von denen gibt, also das heißt, genau. Du musst nicht nur eine haben, sondern die anderen auch hindern daran, dass sie sich die kaufen.
Genau, also wenn jetzt.
Das ist ein illegal machen. Ne?
Naja, aber was heißt, wenn das aber wirklich so funktioniert, wie Sie sagen, warum bauen Sie es nicht selber und drucken damit Ihr Geld? Okay. Warum verkaufen Sie es dann?
Möglicherweise ist das der Grund, warum die nicht geliefert werden.
Die liefern doch nicht.
Ich denke mir, es ist so, wie du verkaufst dann, vor allem, wenn man jetzt die Leute warten, zum Beispiel seit Juli letzten Jahres und haben sie immer noch bekommen, und man kann sie jetzt immer noch bestellen, solche Geräte, dort auf der Webseite.
Das klingt nach Scam, oder?
2.000 US-Dollar. Also du kannst um 2.000 Dollar ein Gerät kaufen, wenn du dich nicht informierst, vorher denkst, hey cool, der kauft um 2.000 Dollar ein Gerät, das generiert 15.000 Dollar im Monat.
Das ist ja
wirklich eine irgendwas hat es da, ja,
wenn der Außerstand gleichzeitig ausgeliefert wird, wie lange braucht es, bis es sich wieder nicht rentiert?
Das weiß ich nicht so genau, aber das...
5 Minuten.
Aber es ist ja genau das Problem. Da geht es darum, wer Erster ist jetzt eigentlich. Und deswegen ist es so interessant, ich habe auf eBay verfolgt, auf eBay, also von Butterfly Labs gibt es ja noch, glaube ich, kein einziges ASIC-Gerät wirklich irgendwo in freier Wildbahn. Die einzige Firma, die es wirklich schon geschafft hat, glaube ich, oder zumindest eine der ersten, die war Avalon. Die haben wirklich schon so ASIC-Miner mit 60 Gigahashes verkauft. Also da gibt es Leute, die haben die, da gibt es Beweise. Zumindest im Bitcoin-Top-Foren und so. Und die haben jetzt eine zweite Batch, also eine zweite Serie schon, also die war sehr schnell in Lauf verkauft, die erste, und die zweite gibt es Pre-Orders. Und alleine nur die Pre-Orders für diese zweite Serie werden auf eBay verkauft. Also Leute sagen quasi, ich habe schon vor 4 Monaten bestellt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du es früher bekommst.
Option. Also du verkaufst den Platz in der Warteschlange.
Ja, genau, ja. Nur den Platz in der Warteschlange und du hast damals, keine Ahnung, 2000 Dollar bezahlt für dieses, oder 1000 Dollar. Und diese Pre-Orders sind weggegangen um 30.000 US-Dollar.
Ja, die Leute.
Das ist wirklich, sobald es, also wenn es um Geld geht, irgendwo schaltet es dann
wieder ab.
Weil nämlich das kannst du voll nicht abschätzen. Du weißt, dauert es noch 6 Monate, bis die kommen, oder vielleicht kommen sie morgen, vielleicht kommen sie erst in einem Jahr. Dann wie viele sind dann schon am Markt? Ist die Difficulty dann so groß, dass die Geräte viel weniger wert sind, also an Rechenleistung?
Aber man kann jetzt schon sagen, dass oder? Wenn diese Sachen kommen und wenn alle Leute, die sich jetzt ein Mining Rig gekauft haben, also die werden mit dem dann nicht mehr viel tun können, oder?
Ich denke, Grafikkarten wird man jetzt dann. Also Grafikkarten hatten wir ja schon abgeschlossen. Ja. Das war schon eigentlich.
War schon vorbei.
Also genau, ja. Also, von Andreas habe ich auch gehört und auch selber hat man leicht nachrechnen können. Grafikkarten zahlt sich ja vor allem in Ländern wie bei uns, wo der Strom mehr kostet als in den USA zum Beispiel. Weil du musst den Strom, eigentlich du tauschst den Strom in Bitcoin und das ist schon sehr knapp an der Rentabilität gewesen. Aber nur jetzt momentan zum Beispiel wäre es mit Grafikkarten auch wieder rentabel. Mit einer 300 Megahash-Grafikkarte könntest du auch schon über 100 Dollar pro Monat erwirtschaften.
Interessant.
Und das ist sicher mehr, als der Strom braucht, oder? Also 170 Watt oder 200 Watt Stromverbrauch. Nein, müssten wir halt nachrechnen, aber wie gesagt, das wird vielleicht auch nicht lange gehen, weil jetzt nicht nur der Kurs steigt, sondern auch die Difficulty steigt ja momentan sehr rasch an, weil viele Leute jetzt zu meinen beginnen, weil jetzt auf einmal zahlt sich's aus. Und dann eigentlich dieses ganze Ding da beobachten, wie die Leute da einsteigen.
Faszinierend.
Es ist wirklich lustig zum Zuschauen.
Ja, wir müssen unbedingt in die Andreas hier nachher reinhören.
Ja,
ich bin ja im Anschluss an diesen Podcast, hören Sie die Bitcoin News.
Ja, du musst hier dazu. Ich werde es auf jeden Fall reinschauen. Und der Andreas war ja auch letzte Woche, hast du erzählt, Johnny, im digitalen Leben zu hören.
Na, ja, es war nicht, es war nicht letzte Woche.
Oder Matrix.
Nein, es war Digital Leben, eine der letzten Sendungen.
Okay, ja, das kann man ja vielleicht heraussuchen.
Digital Leben kriegt man im Podcast, also die kann man wirklich als Podcast abonnieren von der Ö1 Homepage.
Oder direkt im Chip oder.
Oder direkt im Chip oder, ja. Einfach nach Digital Leben suchen und dort die Folge über die Bitcoin.
Also ich. Vielleicht ungeübtere, obwohl ungeübt gibt es wahrscheinlich nicht, weil. Den sollten Sie diesen Podcast nicht
hören. Wenn Sie nicht wissen, was ein Podcast ist,
dann hören Sie recht. Gibt es auch noch die Ö1-App, die jetzt frisch rausgekommen ist? Da kann man sich vielleicht auch noch rausfischen.
Ja, genau.
Ist jetzt wieder eine? Ich habe die schon seit 2 Jahren.
Nein, nicht. Die ist noch nicht so lange. Also die ist
nicht so lange.
Schon ein paar Wochen. Aber mit der kann man jetzt nämlich auch alle anderen Sendungen nachhören, die nicht als Podcast verfügbar sind. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange, ich glaube 7 Tage.
7 Tage.
Kannst du das gesamte Ö1-Programm.
Ja, wollte das sagen.
Aber das gibt es nicht so lange. Das ist
ja, die
neu,
Funktion ist neu, ja.
Genau.
Okay. Ja, aber die App an sich gibt es schon länger.
Ah, das wusste ich nicht. Ich bin wegen der Funktion mit den 7 Tagen jetzt neu
dabei. Das heißt, wir können endlich Matrix gescheit nachhören. Ne?
Na, Matrix? Achso, ja, genau. Das war ja nicht als Podcast verfügbar.
Oder? Genau. Nein, war nicht. Ist auch nach wie vor nicht. Ne?
Aber es war, glaube ich, jetzt nicht letzte Woche, es war einfach eine der letzten Folgen und ich habe es jetzt beim Hergehen gehört, zufällig, dass du Andreas auch quasi befragt hast. Und vor allem auch ein guter Bericht, weil man muss auch sagen, es ist auch sehr viel in den Medien jetzt dadurch, dass so viel Aufmerksamkeit generiert, aber manche Artikel, da stehen sie mir die Haare auf.
Ja, das war aber immer bei Bitcoin schon so.
Ich finde es aber überhaupt schön, dass so ein Nerd-Thema, das nur wir eigentlich behandelt haben, lange, dass das jetzt voll in die Mainstream-Medien gekommen ist.
Immer wieder, also jetzt gerade sowieso.
Jo, ich habe meine Rentenversorgung.
Ja, das ist schön. Es funktioniert. Hätte ich mir echtes Geld raus.
Aber sicher beißen sich jetzt urviel Leute und im Hintern und denken sich, ach, hätte ich damals doch um 100 Euro Bitcoin gekauft und nicht um 10 Euro. Ne?
Na, hätte ich damals nicht um 10.000 Bitcoin eine Pizza gekauft, sondern das Geld bloß aufgehoben. Ja.
Oder was ist die Pizza der Welt, ja.
10.000 Bitcoin, ja.
Vielleicht hat die Pizzeria die Bitcoin noch. Kauft sie eine neue Filiale.
Jo.
So viel zu den Erlebten. Oder?
Na, hat ja.
Steht sonst noch was?
Ich
noch was Erlebtes?
Erlebt habe ich viel. Aber. Aber jetzt habe ich so viel geredet und ich rede so viel.
Ja, ich kann mal einstreuen. Nachdem ich ja letzte Woche berichtet habe, dass ich mir eine Bürgerkarte geholt habe.
Ja, genau, zu unterschreiben das Volksbegehren, ne?
Ja, richtig. Also nicht das Volksbegehren, sondern die
Petition. Ja, genau.
Genau, die Petition. Bin ich jetzt auch neuerdings Mitglied der Wiener Bücherei.
Ja, hast du keine Büchereikarte gehabt?
Bis dato nicht, nein.
Ja, wie konntest du leben ohne Büchereikarte? Du hast ja
direkt vor der
Haustür diese super schöne
siedellosen Talier um die Ecke. So habe ich gelebt.
So geht es. Ja, okay, ja, das verstehe ich.
Ja,
man muss dazu sagen, also für Nicht-Wiener, Wien hat mehrere öffentliche Büchereien mit sehr abstrusen Öffnungszeiten, aber eine Hauptzweigstelle, nämlich hier am Urban-Loritz-Platz, mit täglich außer Sonntag, glaube ich, ab 11 Uhr offen. Und die kann schon was.
Die feiert nämlich jetzt gerade ihr 10-jähriges Eröffnungsjubiläum, die Hauptbibliothek. Die wurde ja neu gebaut damals vor 10 Jahren.
Ja, also die ist so eine Konstruktion, die ist über den Stadtbahngleisen.
Ja, ist das schon wieder. Soll ein Schiff sein.
Ein Schiff soll das sein.
Ja, also die Treppe und so.
Es schwimmt über der Rolltreppe. Über der U-Bahn.
Schwebt es. Tektonisch hochinteressant, es ist ein Haus mit einem Längsschlitz drinnen, also wie ein Innenhof, und da fällt das natürliche Sonnenlicht bis auf die Stadtbahngleise.
In einer Terrasse und einem Café.
Ja,
und nicht zu vergessen, im Sommer kann man wunderbar
Kino am freien Himmel Kino genießen.
Ja.
Genau, Kino am Dach.
Also ja, herrlich.
Also wir
Ende des Werbespots
Na, kann man aber wirklich mal. Kann man auch empfehlen, auch für Touristen einfach. Zum Beispiel, man hat quengelige Kinder, ne, und möchte sich Wien anschauen, Kinder dort hinschieben, können tagelang da irgendwie Bücher schauen, Fernseh schauen,
genau, Filme schauen, Filme zum
Internet drinnen gucken.
Wunderbar. Ende der Werbeeinschaltung. Ich möchte jetzt sehr mal erzählen.
Das würde dich interessieren, die haben eine schöne Comics-Abteilung.
Ich glaube, Horst wurde jetzt sagen.
Lassen wir den Gregor reden.
Ja, 23 Euronen mit dem Ausweis latscht man hin, man bekommt den Ausweis ausgestellt, und mein Ziel war ja, dass ich die virtuellen Büchereien ausprobiere. Ein Zusatz,
also E-Books ausborgen, oder?
Ein Zusatz zu den Wiener Büchereien, man kann sich digitale Medien ausborgen. Es beschränkt sich nicht nur auf E-Books, sondern auf MP3s, das heißt Hörbücher, Musik ausborgen, Filme ausborgen, alles was digital vorhanden ist, ja. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert, wie das so ist.
Und Entschuldigung, da muss ich jetzt nachfragen. Also Filme nicht die DVD ausborgen, sondern rein elektronisch.
Als Download.
Wow. Mit viel DRM. Was ist das?
Natürlich.
Ausborgen natürlich. Und kopieren?
Der Computer wird automatisch vernichtet.
Das kann ich dir erklären. Es läuft dann eigentlich so, du bist dann zu Hause und gehst auf die Webseite, jetzt ist es 24 online, vor was virtuelle Büchereien hat die irgendwie. Dort hast du einen Katalog, den kannst du durchsuchen, da gibst du deine Ausweisnummer ein und dein super geheimes Passwort, was dein Geburtsdatum ist, was du nicht aussuchen kannst. Und dann kannst du dich durch den Katalog klicken. Das Katalog, ja, zweckmäßig ist jetzt nicht so, dass es zum Schmökern und
du hast aber jetzt nicht alle Titel von der Bücherei, die es auf Papier gibt.
Nein, genau. Es ist nämlich so, es ist ein ganz eigenes getrenntes Angebot. Und du siehst, welche Titel verfügbar sind oder nicht. Es ist so, dass die Bücherei Lizenzen auf Bücher erwirbt. Das heißt, wenn ein anderer Büchereimitglied ein Buch ausgeborgt hat,
elektronisch, dann
ist es nicht verfügbar, ist als rot gekennzeichnet. Was du dann in diesem Fall machen kannst, du kannst es vormerken, ich möchte es ausborgen und dann bekommst du eine E-Mail, wenn du eine E-Mail-Adresse eingibst, wenn es dann wieder verfügbar ist und dann kannst du es ausborgen.
Also dann musst du dich nochmal anloggen, du kriegst es dann nicht automatisch.
Ja, es wird das Angebot, also so gefühlterweise, ich habe es jetzt echt nicht lange genutzt, aber so wie ich, was ich gesehen habe, was verfügbar ist und nicht verfügbar ist, entweder ist das Angebot relativ klein oder sie haben von jedem Buch eine Lizenz oder dieses Angebot wird sehr, sehr genutzt. Es sind sehr viele Bücher verborgt. Aber ich habe schon zumindest geschafft, so ein, zwei Bücher auszuleihen.
Und wie geht das dann?
Da brauchst du die bekannteste, wahrscheinlich einer der bekanntesten Digital Rights Management Software, die es gibt, nämlich von Adobe. Adobe Digital Editions, kurz ADE, abgekürzt, wenn man im Netz danach sucht. Und das ist ein Client.
Ist das Freiheit ADE?
Die ladest du dir runter. Die gab es früher. Nicht für Linux gab es das nicht, aber du konntest früher die früheren Versionen von ADE unter Wine laufen lassen.
Okay.
Da gab es ja so unter was? Wine das ist not an Emulator, es gibt ein Compatibility Layer, das funktioniert. Es gab sogar es gibt ja diese Wine-Tricks.
Kannst aber das kann doch das eigentlich was? Nicht, wenn das DRM sollte eigentlich viel tiefer reingehen, das würde so. Auf dem Layer gar nicht funktionieren
dürfen. Also konntest du unter Linux ein DRM-System emulieren, sozusagen.
Was ist ja richtig. Ja. Du kannst das Programm ausführen.
Du kannst drunter alles abgreifen, wenn es
das dann genau läuft. Nein, wenn du drüber die Schlüssel laufen lässt, na, das hat schon hingehauen zumindest. Ich kann es nicht beurteilen deswegen, weil bei Abpunkt 2.0, die du jetzt für die meisten Sachen brauchst, ist das ganze Geschichte. Du kannst es nicht mal unter Wine laufen lassen. Du brauchst ein Windows oder einen Mac. Weil das ist eine .NET-Applikation.
Volle Frechheit.
Mono.
Ja.
Mono geht nicht.
Naja, ja. Es gibt den Weg, man könnte im Wine und dann die Mono in Windows-Applikation auch noch installieren und das so zum Laufen bekommen. Geht nicht, das ist kein gangbarer Weg. Die Windows-Exe unter dem Linux-Mono laufen zu lassen. Ich bin diesen Weg jetzt nicht gegangen, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es.
Also prinzipiell sind jetzt Linux-User ausgesperrt von dem DRM-verseuchten Angebot der Wiener Büchereien. Sehe ich das richtig?
Das ist nicht ganz korrekt.
Weil?
Wenn du einen E-Book-Reader hast, der schon einen Adobe Digital Editions Client implementiert hat auf seiner Software, dann kannst du das ohne Linux, also außen vor zu lassen, kannst du es direkt auf den E-Book-Reader runterladen und dort dann auspacken.
Ach so, bekommst du eine Datei mit DRM?
Richtig, also was du bekommst.
Und der Reader macht sich dann das ganze DRM.
Also um das genauer zu erklären, wenn du jetzt auf Download gehst, auf der Webseite, kriegst du eine Datei, die heißt, glaube ich, so Büchername.acsm. Ja? Und ACSM ist nichts anderes als der Lizenzschlüssel plus der Link zum Download des eigentlichen E-Books. Und diese ist verknüpft dann, wenn du es unter Windows das Adobe Editions installiert hast, eben mit diesem Programm. Und der lädt das runter und lädt das in seine Bibliothek rein. Und mittels dem, wenn dein E-Book-Reader auch das Adobe Editions installiert hat, kannst du es dann drauf tun. Voraussetzung ist allerdings, es gibt nämlich zwei Arten, die bei der Installation von Adobe Editions abgefragt werden. Entweder du installierst das anonym, sodass du keine Daten von dir hergibst. Dann hast du aber die Einschränkung, dass du die Bücher, die du downloadst, ausschließlich auf diesem Gerät verwenden kannst. Zweite Option, da gibst du deine Daten her, E-Mail-Adresse und machst einen Account dort, ganz offiziell. Dann musst du diesen Account natürlich auch auf deinem E-Book-Reader eintragen. Dann ist es natürlich möglich, dass du auf den Windows-Client das runterlädst und dann vom Windows-Client, der auf demselben Account registriert ist wie dein E-Book-Reader, das dann hochschieben
kannst. Also du kannst dann dasselbe Buch auf mehreren physikalischen Geräten lesen.
Richtig. Es ist begrenzt, glaube ich, die Anzahl der Kopien, die du machen kannst dann, aber du hast dann die Möglichkeit, dass du dann mehrere Devices dann
an deinem Video. Wie komfortabel.
Ich werde mich hüten, jetzt DRM zu verteidigen. Ja? Ja. Ich erzähle hier nur die Tatsachen, wie es ist.
Und du hast es dann zum Laufen gebracht? Oder
ja, ich habe zu Hause. Ich habe eine Windows-Installation. Okay, jetzt wieder. Ich habe neue Hardware bekommen, einen alten Laptop. Da war schon ein Windows drauf irgendwie. Das habe ich entzäubert von allem und ein Dual-Boot eingerichtet. Und unter dieser Windows-Installation kann ich das benutzen. Mhm. Und ich bin trotzdem sehr dankbar, weil viele Bücher. Auch wenn ich so viel Geld, wie ich wollte, in die Hand nehmen genommen habe, das mein altes Leidebeispiel ist Sophies Welt, habe ich nirgendwo bekommen. Mhm. Jetzt habe ich es mir bei den Wiener Büchereien ausborgen können und habe ich und ist super. Vorteil, was vielleicht bequem sein könnte für Leute, die sich dort ausborgen, muss halt nicht dann zurückgeben denken.
Also es vernichtet sich selbst.
Vernichtet sich nach 14 Tagen.
Selbst. Und kannst du es früher zurückgeben virtuell, damit jemand
anderes sich das eher ausborgen? Technisch, also das schreiben sie dann schon in der FAQ, technologisch wäre so prinzipiell möglich, so einen Mechanismus zu implementieren. Ist ihnen zu kompliziert und zu großer Aufwand, gibt es nicht, wird nicht. Wenn du es ausgeborgt hast, ist es 14 Tage gesperrt und danach ist es wieder da.
Vielleicht erklärt das, warum die Bücher so lange ausgeborgt sind.
Natürlich.
Ich schätze mal, dass Papierbücher, dass viele Leute wesentlich flexibler früher zurückgeben als die Maximalzeit.
Papierbücher kann man ja auch länger als 2 Wochen ausborgen, oder?
Kannst du es verlängern?
Na und du kannst auch erstmalig, ich glaube 4 Wochen, oder? Nicht 2.
Ja, nur gewisse Medien wie DVDs und so, die musst du in 2 Wochen
zurückgeben. Ich kurz vor 14 Minuten.
Sonst kannst du auch online
nur verlängern.
Aber also sonst vielleicht noch nachschauen, ob das vielleicht länger ist, die Ausbau.
Das musst du hurtig lesen.
Das muss ich hurtig lesen.
Weil du kannst verlängern.
Was ich witzig fand bei manchen Büchern, es gibt so Lizenzoptionen, da steht bei manchen ist halt Kopieren angekreuzt, das ist eh klar, das sind halt die 8 Privatkopien. Und bei manchen steht auch dabei, irgendwie bei der Lizenz, Ausdrucken ist erlaubt. Das fand ich irgendwie strange. Aber muss ich mich noch näher damit beschäftigen, wie das funktioniert. Ja, auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, an Bücher ranzukommen, die man in den einzelnen Shops, die da draußen spielen, einfach nicht vorhanden sind.
Trotzdem
ist wenn man bereit ist, Windows zu kopieren. Genau.
Und sich die DRM-Lesegeräte
so richtig. Und deine Lesegeräte, du hast ja einen E-Book-Reader, die waren nicht DRM-kompatibel.
Ja, der Kobo ist, der unterstützt Adobe DRM.
Also, genau. Also du hättest das Ganze auch auf dem Kobo machen können.
Oder? Direkt runterladen, das macht aber keinen Spaß. Macht keinen Spaß, weil der Webbrowser, ob das dann wirklich so hinhaut, es muss dann schon, E-Book-Reader, ich habe das schon als Möglichkeit, weil viele haben den Webbrowser eingebaut und den Client, das würde schon hinhauen, nur auf einem E-Ink-Device, das heißt einem Screen, der monochrom die Sachen oder halt in Graustufen darstellt und das aber und nicht sehr schnell reagiert auf Bildschirmaufbau und solchen Sachen, wird man nicht sehr glücklich sein, wenn es nicht wirklich darauf angepasst ist, wie zum Beispiel bei Amazon oder anderen Shops, dass du direkt in den Kobo-Shop gehst, der schon irgendwie schön dafür
gelayoutet
ist für den E-Book-Reader.
Ja. Okay.
So, das war mein Teil 1. Ich werde dann später nochmal was erzählen über E-Books.
Ja, na, es ist interessant, dass man in der digitalen Realität eigentlich versucht nachzubilden, die Eigenschaften eines physischen Buches.
Eben, mit allen Nachteilen.
Eben, dass es nur eine Person gleichzeitig lesen kann, weil man könnte, also rein technisch jetzt ohne Lizenzdinge, das vielen Leuten gleichzeitig zur Verfügung stellen, die es jetzt gerade lesen möchten, aber man darf es nicht. Ja, mehr sage ich auch gar nicht.
Ja.
Ich finde es nur befremdlich.
Ich habe letztens mit einem Freund genau das auch dieses Argument vorgebracht und der hat gemeint, ja, das ist aber eh genauso eigentlich wie bei Softwarelizenzen A, oder?
Ja, stimmt.
Nur komisch, bei Softwarelizenzen.
Ist man schon gewohnt.
Ja, genau. Ist das mehr in den Köpfen drinnen?
Ja, aber wie sagst du in den Köpfen, halt, wenn man es jetzt gewohnt ist?
Ja.
Und, ja.
Naja. So ist es. Jo. Geborgt.
So.
Du hast nicht zufällig rausgefunden, ob die städtischen Büchereien auch eine Sammlung haben von der im freien Büchern, die du einfach so kriegst, wie das Projekt Gutenberg oder
das
so.
Das müsste ich mir anschauen. Das müsste ich also mir anschauen.
Dass dieser Katalog sozusagen auch...
Auch diese Bücher umfasst. Ja. Das kann ich aber recherchieren für die nächste Sendung.
Das wäre praktisch, das, weil mit dem Projekt Gutenberg komme ich nie zurecht.
Nein, das ist irgendwie unsympathisch. Gibt keinen, ich habe auch keine wirkliche Insel gefunden, wo das wirklich gemütlich zugänglich ist. Zum Beispiel beim Kobo Webshop gibt es auch DRM-freie Bücher. Ja. Ich habe mir jetzt runtergeladen von James Joyce, das Ulysses. DRM-frei geht auch, aber die haben halt auch eine komplett verquere, komische Auswahl. Also, ich weiß es nicht. Das werde ich recherchieren. Ja.
Ich war
bitteschön
in Barcelona letztes Wochenende.
Hey. Yeah. Genau, das ist kein Fehler, sage ich mal.
Ja, vor allem das Wetter war viel cooler als hier. Ja, aber sonst nicht viel Technisches gemacht, sondern eigentlich nur die Stadt angesehen.
Und es gibt WLAN in jeder U-Bahn oder die Leute fliegen auf so kleinen Untertassen herum?
Nein, ja, fast. Das sind Gaudis Werke. Die schauen sehr spacig aus und sehr sehenswert, vor allem die Bauwerke.
Aber Barcelona galt ja als eine der coolsten Städte Europas, wo die ganzen hippen oder drüber Typen sehen, die Mobilkonferenz ist. Ne?
Genau. Ich kann nur erzählen zum Thema Internet, ist mir, ich wollte ja nicht ganz offen sein und auch mit dem Smartphone das nutzen, weil es ist doch ein Vorteil, wenn man online nachschauen kann, Wikipedia, Maps und so weiter. Und haben mir bei meinem Netzanbieter gibt es so ein Roaming-Paket, so ein Holiday-Paket, das man sich für einen einmaligen Preis, ich glaube, da zahlt man, keine Ahnung, einstelligen Eurobetrag, 7-8 Euro oder sowas. Und dann hat man dann, ich glaube, 20 oder 40 oder 100 MB, was man halt nimmt, einmalig Roaming-Paket, also das ohne Roaming-Gebühren quasi zur Verfügung. Und ich habe in der Eile dort dann auf der Homepage, also bei diesem Online-Self-Service da, aus Versehen nicht dieses Paket geklickt, sondern ein monatliches Paket. Da gibt es auch ein Paket, das du quasi monatlich quasi
zahlst. Monatlich in Barcelona
selbst. Kann monatlich 100 Euro gratis, also 100 MB gratis roamen. Und ich habe es geklickt, dann meinen Kundencode eingegeben und sofort darauf bemerkt und war schon zu spät und habe angerufen und der Mindestvertragslaufzeit für dieses Paket 3 Monate.
Boah.
Und dann habe ich verdammt, habe angerufen und interessanterweise war es dann so, der konnte das halt auch nicht canceln, also auch nur vor seiner Maske der Mitarbeiter, aber Kulanzlösung hat er gehabt, er kann mir die Vertragslaufzeit auf 1 Monat kürzen. Also dass ich quasi auch nur 1 Monat habe, dann wäre es eh genauso wie das einmal Paket. Nur dass ich da um den Preis die doppelte Datenmenge gehabt habe. Also denselben Preis, was heute Also rückwirkend gesehen habe ich eigentlich dann, nachdem ich auch gesagt habe, eigentlich gut gelaufen. Aber ich habe das dann eh nicht benötigt, weil ich.
Du hast nicht gesurft.
Ja, schon, aber es gab schon einige offene WLANs und.
Wie viel hättest du dann gehabt und wie viel?
Also es wäre, glaube ich, 100 Megabyte um 7 Euro. Okay. Also für Roaming halt im Ausland. Ja. Ist immer noch mehr als genug. Aber ja. Und es gab doch einige WLANs und viele lokale mit WLANs und ich habe ja zu Hause meinen OpenVPN-Server und auf einen Knopfdruck am Handy meine VPN-Verbindung und das kann ich auch beruhigt in offenen Netzen surfen. Und
schön.
Sehr, sehr praktisch. Und dank meiner WLAN-Heizungssteuerung auch zu Hause kurz schauen, wie warm es in der Wohnung ist. Und all das ist das Einzige, was ich ja geek-technisch gemacht habe, vielleicht.
Du hast von Barcelona aus deine Heizung kontrolliert.
Ich habe sie eingeschaltet, bevor wir losgeflogen sind. Und ja.
Und zu Hause war es dann warm.
Genau, und dann nur kurz geschaut, ob die Tür noch nicht aufgebrochen wurde.
Das hast du auch schon online checken können?
Ich habe P-Web gehängt bei der Eingangstür.
Also deine Wohnung ist videoüberwacht sozusagen?
Nein, nur die Eingangstür, weil ich selber mag das nicht, wenn ich eine Kamera habe in meinem Lebensraum. Also,
kann man verstehen.
Aber man sieht, also du siehst online, wer reinkommt.
Ich sehe genau, die Kamera ist innen, bevor vor der Tür wäre sie nicht erlaubt, also wäre sie tatsächlich, kann er nicht die Nachbarn filmen. Aber ich habe die auf die Wohnungstür gerichtet, also da geht man nicht direkt
vorbei. Aber wie machst du das? Filmt die nur, wenn die Tür aufgeht? Oder was ist es, wenn jemand die Tür zerdeppert und deinen Sensor sozusagen dir checkt, ob die Tür offen ist?
Das ist eine sehr billige WLAN-taugliche Kamera, eine der billigsten, die ich bekommen habe im Internet, kostet ja nicht mehr so viel. Die kann dir E-Mails senden und FTP-Uploads machen bei Bewegung, wenn sie es selber kennt, oder auch HTTP-Requests machen. Dann kannst du auf einem Webserver dann eigene Dinge dann starten damit.
Nice.
Ich möchte vielleicht von Raspberry so eine Geschichte, dass dann der andere Aktionen startet, dass die Funksteckdosensteuerung
ansteuert.
Ja, kann man von Robotics zum Beispiel. Aber da habe ich noch nichts wirklich Konkreteres damit gebastelt. Aber
Und derzeit ist das wie gelöst? Also die schreibt da E-Mail, wann
die schickt mir E-Mail. Okay. Moment, schickt mir E-Mail mit 6 Bildern und dann sehe ich, dann, was gerade passiert und wer gerade reinkommt.
Aber wenn du jetzt im Hotel schlafst und in der Früh checkst, dann, oh, E-Mails von meiner Kamera, oh, es war jemand in meiner Wohnung.
Na, dann ist es zu spät, aber ich habe die Bilder und aber das ist ja euch nicht als Abschreckung. Also man sieht die Kamera sofort, wenn man reinkommt, weil sie auf die Tür gerichtet ist. Das ist vielleicht eine Abschreckung. Und ich habe
die Tür. Oder die denkt sich hier, Kamera auch noch.
Habe schon, wie ich glaube, schon früher mal erwähnt, ein Bewegungsmelder gesteuertes Alarmsystem.
Also du hast ein Alarmsystem in der Wand.
Das verrate ich aber zu viel.
Ja.
Und dann noch andere geheime Falltüren.
Gibt's Türen?
So. Nein, Dalek, der die Leute erschießt.
Ich habe nur zwei Starkstromleitungen liegen lassen, aber ich verrate nicht wofür. Ja, aber sehr coole Stadt.
Die Moral von der Geschichte wäre dann, dass jemand durchs Fenster einsteigt. Ne?
Na, das will ich sehen. Dann darf er rein, wenn er darauf
kommt. Was haben wir drauf?
Aber
Komfort.
Ja,
aber so viel zu Internet in Spanien.
Genau, ja, sehr.
Nicht schlecht.
Kann ich nur empfehlen. Und so schönes Wetter, das habe ich schon gesagt.
Ja.
Wirklich 20, 25, na 25 nicht ganz, aber in der Sonne so heiß, dass du wirklich kaum ausgehalten hast. Am Strand waren die Leute zum Teil schon in Badebekleidung und das war echt. Und dann sind wir heimgeflogen und zu Hause hat es Minusgrade und geschneit. Das war wirklich furchtbar.
Nein, es war sehr, sehr schön hier. Ja,
gern Schnee.
Wundervoll.
Achso, es wurde nur so schlecht, dass wir gekommen sind. Kaum weil ich weg hatte, ist 30 Grad. Und dann kam ich zurück. Fast ja. Ja. So. Genau. Eins noch. Ja. Eines noch.
One more thing.
Die
Steve Jobs die gesagt haben.
Das bekannteste Bauwerk von Gaudi ist ja die Sagrada Familie, die Kirche. Und die
ist aber immer noch nicht fertig.
Nein, also aber der Innenraum ist schon geschlossen. Weil, und die wurde auch schon vom Papst irgendwann geweiht, vor 2010 oder so. Und wir haben uns dann wirklich die Zeit genommen und haben uns angestellt, dass wir da reinkommen. Also es ist wirklich beeindruckend und sehenswert.
Mhm.
Und ich habe Fotos für Aufnahmen gemacht in der Kirche.
Ah, du hast so, also schon abgeloadet?
Ja, nein, noch nicht.
Okay, aber schickst du die Links dann?
Genau.
Also, wo uns?
Dann erspart euch den. Aber interessanterweise war ich bei weitem nicht der Einzige, der das gemacht hat.
Du hast lauter Leute gesehen, die mit der Kamera waren.
Ich habe wirklich drei Leute zufällig gesehen, wie sie auch Nexus, also eine Asiatin, die hat ein Tablet gehabt, mit dem, und die haben auch Fotos für es gemacht.
Das
und
ist
sehr viele Leute, die rundherum gestanden sind und nicht. Und ganz fasziniert quasi über die Schulter geschaut und mir auch. Weißt du, was denn der da tut?
Der dreht sich da.
Und ja, genau. Du drehst da ungefähr 4-5 Mal im Kreis. Und wenn du es dann dreimal machst, dann ist es so schwindelig, dass du setzen musst. Wirklich. Oder die Richtung ändern, habe ich leider nicht gemacht. Aber es ist wirklich sehr cool, war eigentlich. Nur halt der Bereich, wo die Menschen sind.
Die Menschen stören.
Die Menschen, der untere Bereich ist total. Also sieht halt sehr falsch aus, so wie bei dir, wo der Kopf fehlt zum Beispiel.
Ja.
Weil sie halt sich dauernd bewegen natürlich und das wird aus vielen zeitlich versetzten Aufnahmen zusammengesetzt. Also der untere Bereich der Menschen ist halt sehr verwortagelt.
Ja, vielleicht wird das noch zusammengemischt. Hat ja Samsung diese Technologie rausgebracht, dass man so Menschen dann so rauslöschen kann aus den Fotos.
Ah, ja.
Zeitlich versetzt, wenn sie durchlatschen, dass er das irgendwie dann so zusammensetzt, dass diese Menschen. Ja.
Ich schätze, das
aber
wird
so viele Menschen sind nicht funktionieren. Ja, bei dem.
Ich schätze, das wird eher in Zukunft Samsung mit so einem Richtschall-Lautsprecher kombiniert werden, der so unangenehme Töne ausstoßt,
dass das die Leute automatisch aus dem Bild gehen. So. Angenehm,
ich habe mich da eh so getreten, auf einmal steht sich da ein anderer Fotograf genau einen Meter vor mich. Und ich dann bewusst halt alle anderen Teile zuerst gemacht, in der Hoffnung, dass der weggeht, weil der hat halt da so tolle Position gehabt, also die hatte ich eigentlich vorher. Und dann hat sie sich ja nicht vermeiden lassen, dass halt genau davor, also drauf ist so.
Brauche ich so einen 2-Meter-Stab und die Leute dann wegschieben. Neben die Linse so setzen könnte.
Naja.
Ja. Cool.
Aber es schaut cool aus. Also,
ja, werde ich euch
zeigen. So, jetzt bin ich still. Ausgeplaudert.
Ausgeplaudert, jetzt schon.
Na, ich lasse auch andere zu Wort kommen.
Ja, ich mir vor. Ich will was erfahren über Gnome 3.8.
3.8.
Ja, möchte ich auch.
Aber du bist doch der Coole mit dem Arch-Linux
und den Repos. Ja, ich hab's installiert.
Okay.
Ich habe nicht alles, ich habe nicht so viel Zeit zum Ausprobieren gehabt. Was einem sofort auffällt, ist, der Overview ist ein bisschen anders geworden.
Okay.
Also die, bis jetzt waren die Fenster einfach so nebeneinander angeordnet. Das heißt, wenn du einen Chat-Client und einen, weiß nicht was, einen Browser offen hast, ist der Browser genauso groß wie der Chat-Client vom Platz, den er verbraucht. Mhm, was jetzt nicht so optimal ist, weil du die Größen halt nicht siehst dann, wie groß was wirklich ist. Das haben sie jetzt verbessert, dass wirklich
die das
in der Relation
ja, genau. groß sind. Ja.
Ja, genau. Und besser angeordnet, schaut deutlich schöner aus. Was jetzt auch funktioniert, ist endlich Tastenkombinationen auch im Overview.
Ah, das hat vorhin gar nicht
funktioniert. Nein, das war ziemlich... Ich bin
schon viel zu lang weg vom
Knopf. Das meistens, man braucht sie nicht so oft, aber es ist schon ziemlich nervig. Ich habe zum Beispiel auf F1 ein Terminal. Das wenn ich in den Overview bin, ich drücke irgendwo und manchmal geht es nicht, je nachdem, ob ich in Overview bin oder nicht.
Das ist lästig, ja.
Das funktioniert super. Der neue X-Server, der jetzt Mindestanforderung ist, kann so eine Art Kraftauswirkung vom Mauszeiger.
Was ist das?
Das heißt, er erkennt, wie stark du gegen den unteren Bereich drückst. Mhm. Und wenn du stark dagegen drückst, geht unten die Messagebar auf und sonst leuchtet es nur ein bisschen.
Genau, dazu muss man wissen, unten, glaube ich, beim Desktop, also erst einmal GNOME 3.8 ist die Desktop-Umgebung für Linux-Systeme, das kann man ja erklären mit neuen Systemen. Das ist jetzt in neuen Version rausgekommen. Und unten gibt es keine Leiste eigentlich, oder? Aber gibt es einen Hot-Corner?
Die Leiste ist nicht sichtbar normal. Mhm. Es kommen dann nur so die Notifications unten, wenn zum Beispiel ein Chat ist in der Mitte, wenn man drauf fährt, dann geht das auf, man kann antworten
okay.
und ähnliche Sachen. Oder wenn irgendwas andere Meldung ist, kann zum Beispiel Buttons vom Öffnen, wenn der Torrent-Client zum Beispiel fertig ist, kann man sagen, gleich open. Was jetzt, bis jetzt war es so, dass man längere Zeit unten am Rand den Mauszeiger hin platzieren musste, dann geht unten die Leiste auf, dann hat man rechts alle Notifications, die so gewesen sind, alle Chats und so weiter, dann kann man mit Leuten reden. Das war halt ein bisschen blöd. Es gab so eine Tastenkombination dafür, aber mit der Maus war es halt immer langsam.
Okay,
das und das ging leider vom X-Server vorher nicht. Mhm. Jetzt gibt es eine Erweiterung, die das halt super kann, dass man unten mit der Maus mal dagegen haut.
Mit einem gewissen Kraftschwung sozusagen und dann geht es auf erst.
Also genau.
Nett.
Nice. Was anderes als mit Touchpads und der verschiedenen Mausgeschwindigkeit. Also mein Touchpad ist auf maximale Geschwindigkeit eingestellt, dass es irgendwie funktioniert.
Wirklich? Und ist ein generell Max-Geschwindigkeits-User-Auszeichnung?
Na, eigentlich normal bis jetzt nicht so, aber inzwischen... Wenn ich habe ich mir das so angewöhnt. Ich jedes Mal, wenn ich unter Windows bin, drehe ich es auf Maximum, das ist noch immer so langsam.
Ja,
die Touchpads sind unter Vista, ich habe noch ein Vista drauf, das ist nicht verwendbar.
Ich habe das früher mit Apple-Geräten wahnsinnig gemacht, die sind ja überhaupt ganz, ganz langsam.
Wenn ich
versuche es mal langsam manchmal mehrfach runterzudrehen, aber es kommt halt auf die Hardware. Manchmal funktioniert es auch überhaupt nicht, keine Ahnung.
Ja, und jetzt gibt es halt auch noch so für die untere Bar so nette Features, wenn mein Overview ist, dann drüber steht so und so viele New Messages halt. Was gab es sonst? Die Privacy-Features wurden integriert.
Was ist das genau?
Man hat jetzt im Settings einen eigenen Punkt Privacy, wo man sagen kann, was zum Beispiel im Lockscreen angezeigt werden soll, wenn du neue Nachrichten hast. Das anzeigt so viele neue Nachrichten von wem auch immer. Oder Musikkontrolle und weiß nicht was und das alles, was wirklich versteckt werden muss, wenn gesperrt ist und was da sein darf.
Es ist eigentlich so ähnlich wie bei den Smartphones, wo man so Widgets auf den Lockscreen legen kann.
Ja, so ähnlich.
Auch so Funktionen auf den Lockscreen.
Genau, weil gesperrten Desktop nur die Musik läuft weiter und niemand kann die Musik abdrehen. Deswegen gibt es sowas.
Das ärgert mich ja immer meinen Ubuntu gerade zur Zeit am meisten irgendwie. Der hat einen blöden, wirden Bug, dass wenn er in Ruhemodus geht oder wenn der Monitor ausschaltet, dann aktiviert sich auch der Lockscreen. Ja? Jetzt geht er in Ruhemodus, der Screen geht aus, ich bewege die Maus, er geht wieder an. Der Lockscreen ist nicht da, sondern der Desktop ist da. Okay, ich denke halt nicht dran irgendwie, dass da eigentlich der Lockscreen halt sein soll. Beginne ein Textfeld einzugeben und sobald ich Enter drücke, verliert er den Fokus und der Lockscreen kommt einfach hoch. Das heißt, ich kann genau noch eine Eingabe machen und dann kommt erst der Lockscreen wieder hoch. Also aber den ganzen Sinn des Lockscreens irgendwie. Das ist einfach, das ist so unschön. Es tut so weh, dieses falsche
Verhalten. Das Problem habe ich bei mir auch ähnlich. Du kannst nichts machen währenddessen. Nur wenn du im Standby fährst, Und dann wieder hochfährst, hat er das letzte Bild, was er hat, irgendwie noch in den Zwischenspeicher.
Und das zeigt er dann?
Das zeigt er an, man kann nichts machen, aber man sieht den Desktop einmal. Bis der Lockscreen da ist, fertig, wieder aus dem Standby aufgewacht ist, ist der Lockscreen sofort da. Also man kann nichts dazwischen machen, aber es schaut nicht schön aus.
Ja, das ist sogenannte, ich wundere mich jetzt so ein eigenes Wort dafür kreiert, Paper-Cut-Problem, so wenn du so Papierschnitz, das ist nicht so wirklich etwas, es ist unangenehm, du ärgerst dich jedes Mal, aber es ist halt, ja,
fürs Arbeiten. Das ist das, was unter so Gnome eh jetzt wieder gemacht wurde, die machen ja die jedes Detail zählt, Aktionen, genau solche Sachen, wo sie wirklich Kleinigkeiten, die nervig sein können, verbessern.
Das ist gut, dass es da Projekte gibt. Das kann man schon sagen, weil so großartig oft diese Software auch ist, ist diese, an Feinschliff fehlt es halt manchmal. So diese letzten 3%, die halt eine Software dann wirklich.
Ich weiß nicht, bei mir verwendet Ubuntu im Nautilus, dass die Maustasten das vorn zurück nicht immer können.
Ja.
Das ist einfach so nervig, wozu habe ich die vorn zurück Tasten? Das ist im Browser so praktisch und dann, seltsamerweise geht es nämlich manchmal und ich check nicht warum. Das ist genauso ein nerviges Problem, wie das, was du beschrieben hast. Das muss ich auch zum Wahnsinn treiben. Du tippst gerade ein und auf einmal geht es nicht mehr.
Ja,
das
richtig.
Ist genau dasselbe. Ich drücke
das schon. Das ist ein, einfach ein Ärgernis.
Schrecklich.
Ja, also es gibt ein paar andere Einstellungen, haben sie noch dazu gegeben, wie dass man auch sagen kann, was alles als Message in der Notification Bar auftauchen darf, von welchen Anwendungen. Mhm. Jede Anwendung, die halt da was reinschreiben kann, taucht dann auf, kann man ausschalten, weil was nervig ist im Hintergrund.
Auch wichtig, ja.
Auch was, zum Beispiel welches Search Provider verwendet werden sollen, wenn du was eintippst.
Ah ja, genau, im Overlay-Modus gibt es oben das Suchfenster und
genau.
Das sucht erstens deine Applikationen durch.
Ja, die Dokumente, also irgendwelche Ordner, Files, Kontakte, wenn das GNOME Context installiert ist, eigentlich alle möglichen Sachen. Mit einem Plugin, ich habe ein Plugin, dann rechnet er mir auch, wenn ich eine Rechnung oben eingibt, gibt mir das Ergebnis aus.
Ah, nett, dann gehst du so, wie, ja genau, das Multifunktionale, genau. Und du kannst auch online Sachen auch durchsuchen, so Wikipedia oder so. So
es gibt ein Wikipedia, ja, ich habe ein Wikipedia-Plugin gehabt, das hat dann so ein bisschen einen ersten Ausschnitt davon auch angezeigt und so weiter.
Nice.
Ich habe es dann nicht wirklich verwendet, weil ich suche Wikipedia so eh nicht und jedes Mal, wenn ich da was eintippe, muss er halt das laden, das ist langsamer als die normale Suche und das irritiert mich immer.
Okay. Nice, aber nicht.
Ja, aber ich meine, bist du zufrieden mit GNOME 3?
Ich habe.
Bist du wieder zurück zu dem, was du vorher gehabt hast?
Ich habe vorher 3.6 gehabt, also. ich habe es zu wenig probiert. Also, mein Problem ist, ich habe ein zweites System, wo ich die Unstable reingehaut habe, weil ich mir das nicht ins normale System reingehen wollte. Mhm. Weil das war auch gut so, weil wo ich neu war, waren nicht alle 3.8er-Versionen und dann ist gleich einmal der GDM nicht mehr hochgefahren und ich habe keine grafische Oberfläche mehr gehabt. Beim neuen System habe ich ein paar Tage gewartet, war das auch dann, es geht. Nur mit dem Chat-Client gibt es irgendwelche Probleme, dass er die ganzen Accounts und Passwörter vom anderen System übernimmt. Ich habe dasselbe Home-Verzeichnis und so weiter, aber es klappt nicht so ganz.
Okay. Das ist der Empathy, den Sie da
genau.
Im Einsatz haben. Mhm. Hast du diesen Kompatibilitätsmodus, diesen Oldschool-Modus?
Classic. Ja, Classic, den habe ich auch kurz. Den muss ich habe erst mal gedacht, wo ist er? Und dann bin ich drauf gekommen, habe ich mal gesucht, da gibt es das Extension-Plugin, Extension-Package noch unter Arch. Da war das dann drin. Es war irritierend, weil es ist nicht so wie das alte GNOME 2, es ist so eine Mischung aus GNOME 2 und GNOME 3. Das ist das Problem, es schaut aus auf den ersten Blick wie ein bisschen helleres GNOME 2, nicht so das alte Grau, sondern so ein helleres Weißgraulich.
Okay.
Die Menüs oben haben diese GNOME 3-like-Dings, wenn man drauf geht. Die Liste ist dann halt mit so einer Art Sprechblase.
Genau, das ist so GNOME 3-Style.
Ja. Und es gibt keine, die Desktops werden halt unten nicht angezeigt, sondern du hast einen Hot Corner noch und kommst genau in den GNOME 3-Overview dann.
Okay, also so oben in die Ecke fast.
Das heißt, du müsstest den ausschalten, unten dann die fixen Workspaces noch reinhauen, dann soll es ziemlich ähnlich sein wie das alte.
Ja, für Leute wahrscheinlich, die unten einfach so diese Taskleiste haben wollen. Einfach so Windows-like.
Ja, und du hast die Notifications, die GNOME 3 Notifications unten auch. Die sind zwar urpraktisch, aber sie schauen extrem verwirrend aus, wenn unten die Taskleiste ist und dann kommt genau drüber noch die Meldung.
Das haut halt nicht hin, das Konzept, wenn man es mischt.
Ja.
Das ist dann halt von beiden.
Ich hätte mehr erwartet davon.
Ja, ja. Weil eins stimmt schon, also dieses zwischen Applikationen wechseln und so ist manchmal in GNOME 3 zwar eine Augenweide, wenn man jemanden zuschaut, aber ein bisschen das Gefühl, ein Handgelenkschwung zu viel manchmal. Also ich kann ein bisschen zu viel managen. Oder vielleicht bin ich dann...
Vielleicht habe ich Obermanagement.
Ja, Obermanagement. Ja, vielleicht muss ich mich auch erst...
Naja, mal, also ich finde es ziemlich praktisch, wenn man... Also mit, wenn ich, ich bin ja nicht der, der irgendwie ewig sucht, welche Anwendungen habe ich und was wird automatisch auf welchen Desktop, und die Desktops sind immer das. Genau. Das ist mir zu viel Aufwand.
Ja, weil ich würde schon so ein Bildschirm, wo nur meine Terminals sind, eins, wo der Webbrowser
ja,
ist.
Das Ordnung ist, muss sein, ich sehe das ja, genauso.
Ja, das muss immer so abtrennen, ja.
Nur für Mail, das andere nur für
Apps. Das sortiert mich auch so immer schnell, aber halt nicht so fix vorgegeben, sondern immer, wenn irgendwas zu viel wird, dann haue ich es auf einen neuen Desktop.
Also wenn alle 10 voll sind, dann mache ich einen 2.
Das ist die Wirtschaft.
Nein, es ist, das ist das Tolle bei GNOME 3, du hast standardmäßig 2 sichtbar und es wird immer einer mehr, den du, der frei ist. Das ist ja das Gute dran. Du kannst auch zwischen, kannst auch ein Fenster zwischen 2 andere Desktops und gehen neue mittendrin auf.
Sehr cool. Genau so. Weil das mit dem Unordnung schaffen, was dem, und das, da mache ich dann morgen weiter oder da habe ich in der Websession auf und dann irgendwie habe ich nach einer Woche auf einmal alle Desktops versaut irgendwie. Und habe ungefähr 8 GB RAM belegt, weil ich schon so viele Sachen habe. Und dann startet die Clips nicht mehr. Also, das ist schon
längst vergessen, ein Desktop.
Ja, ein Programm, was ich... Ja, es gibt ja noch ein neues Programm wie Clocks. Das habe ich mir irgendwie kurz angeschaut und habe mir gedacht, naja, der Hammer ist es nicht. Also es ist ziemlich, es war irgendwie verwirrend, ich bin mir genau sicher, was es war. Eigentlich tut es ja nichts. Außer.
Geil. Kann es kaufen.
Du kannst halt irgendwie die Uhrzeiten, verschiedene World Clock und Timer und Stopwatch und alle solche Standard-Clock-Features. Mhm. Hast du halt alle so übersichtlich dort. Was dann aber urverwirrend war, sind Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
Okay.
Gibt's auch für jeden Ort. Nur wenn du mehrere Orte hast, ist es verwirrend, weil du hast immer die Uhrzeit, wo, wie spät ist es dort? Und drunter Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, aber in deiner Zeitzone.
Ah, das mischt.
Das heißt, es passt die Zeit oben mit der unten überhaupt nicht zusammen.
Das wird dann was für die...
Es war aber auch mehr eine Demo.
Die letzten 3%.
Ja, und das Einzige, was ich leider nicht ausprobieren konnte, war, das ist das GNOME-Programm, was Arch immer noch nicht also irgendwie gepackaged hat. Das ist GNOME Boxes. Mhm. Das gibt es jetzt schon ein paar Versionen.
Das ist eine Virtualisierung.
Genau. Das ist, glaube ich, eher auf Libvirt aufbauend oder so. Und ist mit allem, also nicht nur Virtualisierung, es kann auch Remote Desktops. Ah, ja, VNC genau, und so VNC weiter. Das heißt, du solltest eigentlich nur ein Overview haben, welche Rechner du hast, und das können jetzt virtuelle Maschinen oder irgendwelche Remote Desktops sein, welche Server du hast, und du klickst einfach drauf und es ist da. Mhm. Oder du sagst, ich brauche jetzt ein neues System mit dem Linux drauf, oder hier ist ein ISO-Image von einem Windows, installiere mir das, nimm mal den User, das Passwort, mach. Ah. Und es ist dafür da, dass du eben einfach nur noch 2 Abfragen oder was du halt brauchst für die Installation mal sagst,
oder
und dann nimmst du
es da. Oder einen Kurzwizard oder einfach nur so ein Fenster, wo du die Config irgendwie reinknöpfelst, genau. Und dann pflanzt sich das automatisch.
Ja, du hast ein paar virtuelle Maschinen, die startest immer neu und sagst, installiere mal das, gibst du mal Username und Passwort ein, und dann startet mal 5 neue.
Sehr nice.
Baut dir 5 neue Windows-Maschinen auch, wenn du willst. Das ist echt faszinierend, wenn das mal gescheit funktioniert.
Ja, ich werde es ausprobieren, aber wahrscheinlich erst, wenn Gnubuntu rauskommt oder so.
Ich muss es mir aus dem User-Repost wiederholen. Die 3.8er, weil in der 3.6er hatte ich Probleme noch. Mhm. Jetzt kann USB-Support ist drin.
Was?
Also
USB-Host,
das ist
die virtualisierte Maschine, genau, die ist,
genau, was bis jetzt
wird,
in VirtualBox zum Beispiel nur in der Closed-Source-Variante geht, und VMware ist sowieso closed.
Das war immer so ein Hackmaker, war furchtbar.
Genau, das ist anscheinend die erste Virtualisierungsding, wo es einfach geht, auch mit freier Software.
Cool. Nice.
Das war schon immer sehr, ich habe schon öfter so Blue-Screens.
Das war hakelig, ja. Das war nämlich immer die Frage. Ich habe das Leuten teilweise eingerichtet, die ich auf Ubuntu umgestellt habe, und die gemeint haben, aber dieses Layout-Programm brauche ich unbedingt irgendwie in einer virtuellen Maschine. Ich habe auch VirtualBox und so, und du kannst dann, glaube ich, schon, kannst dann vielleicht irgendwie einen Ordner scheren, oder es war auf jeden Fall immer eine ziemliche
Bastelei. Ja, aber wenn es funktioniert, kannst du auch so ein Drag-and-Drop reinmachen für Files.
Ja,
das funktioniert. Das funktioniert teilweise. Es hat ein paar Mal, habe ich schon zum Laufen gekriegt.
Das ist nur, wenn du einen USB-Dongle brauchst, für solche Dinge, was
ja, okay, dann.
Weil nämlich genau das ist dann nicht gegangen. Das war nämlich einmal mit, lang gekämpft haben und dann
auch. Also diese USB-Dinger, die als Kopierschutz
dienen. Nämlich, das ist vor allem, ist, wenn das dann ein etwas nicht Standard-Master-Device oder so ist, sondern irgendwas Eigenes auf USB-Ebene, und das gerade, also selbst wenn USB geht dann in der Gastmaschine, ob dann wirklich voll USB geht oder nur bestimmte Dinge. Also ich habe dann nur Master-Devices funktionieren, nur andere Sachen nicht.
Das erinnert mich an meine Fahrschule. Diese Theorie, es gab diese CD von der theoretischen Prüfung. Das war so eine grottige Software, das war ein Wahnsinn. Die habe ich Mühe und Not unter Windows zum Laufen gekriegt, aber das hat nicht mal gescheit funktioniert, weil das irgendwie der USB-Stick war irgend so ein Lizenzfile. Und er hat immer wieder das Lizenzfile vergessen, wo es ist, muss man wieder sagen, und dort ist es, und es hat manchmal nicht hingehauen, manchmal doch. Und das war so schlimm. Ich habe, glaube ich, viermal so lange gebraucht, um das Ganze zu lernen, nur weil die Software so schlimm war, weil sie manchmal einfach gar nicht funktioniert hat. Ja. Ja. Mit CD-Kopierschutz und allem möglichen.
Schrecklich.
Ja. Oder es war Absicht, dass du dich dreimal so lange mit dem Stoff beschäftigst.
Das war die
Prüfung. Ja, ich habe auch nicht mehr Absicht. Dafür gelernt.
Das war das vielleicht eine TU-LV. Du musstest die CD-ROM hacken.
Das ist ja extra viermal so viel Geld ausgegeben, um ein extra schlechtes Programm zu zeigen, damit die Schüler viel länger damit lernen.
Ja, naja, man konnte ja einen Online-Account machen, glaube ich, noch mit dem Key. Dann hat's den habe ich mir irgendwie gemacht, weil damit hat es dann funktioniert, dass es wieder immer gefunden hat.
So, der Horst bereitet sich schon aufs nächste Thema vor.
Soll ich?
Eingehend, ja, hau rein.
Ja, top aktuell. Ich habe mir Yps gekauft, nach einer Pause von ca. 30 Jahren.
Was ist Yps?
Was ist Yps? Yps war in den 80ern eine Jugend- oder Kinderzeitschrift.
So alt bist du?
Ich bin 43, ja, das geht sich aus. Und, das ist also
23,
habe ich gesagt. Danke. Und ja, Yps hatte als Zeichen ein Känguru und ein großes Y auf gelbem Grund. Und das Besondere an der Yps-Zeitschrift war, du hast nicht nur eine Zeitschrift gekriegt mit ein paar Comics, sondern da war auch in Plastik dazugepackt ein sogenanntes Gimmick, irgendein Plastikschrott-Spielzeug, und das war halt ursinnig cool. Außerdem, aber das haben sie dann irgendwann aufgehört, war zeitlang auch noch in der Mitte ein Pappkarton-Doppelbogen drinnen.
Ja.
Und aus dem hat man sich dann entweder ein Zubehör für das Gimmick basteln können oder irgendwas total anderes, wie zum Beispiel eine Dinosaurier-Marionette und so. Also du hast wirklich für dein Geld hast ein bis zwei Spielzeuge gekriegt, und die Spielzeuge waren halt super cool. Das waren so eine kleine Pistole, mit der du so einen rotierenden Helikopter abschießen konntest.
Ah, den kannte ich, ja. Also ich war großer Yps-Fan, hatte
auch eine Yps-Sammlung. Und was auch sehr cool war für damals halt, es waren zum Teil Comics drinnen, halt nicht durchgehend, sondern immer nur kleine Ausschnitte von Comics, die dir dann aber Lust gemacht haben, das Original-Comic zu kaufen. Also von Asterix, aber auch von anderen Comics, an die du halt so nicht rankommen bist, oder von denen du als Jugendlicher damals überhaupt nicht gewusst hast,
dass es gibt. Waren diese Geister GmbH auch, konnte man die auch dann als echte Heftel kaufen, oder gab es nicht?
Ich vermute, dass die sogar nur für Yps waren, aber ich
weiß es nicht. Das Beef und Herkules war aber, glaube ich, auch ein ganz eigenes.
Ja, wo ich kann da jetzt zu wenig sagen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt eben Yps gekauft, und Yps ist halt für jemanden, der in den 80ern jung war und jetzt höchstwahrscheinlich gut verdient und Geld hat für...
Best Buyers Alter,
und deshalb ist das halt auch wie ein Playboy voll mit Werbung für teure Autos und elektronischen Schnickschnack, den du eigentlich nicht brauchst, und der halt deinen Lifestyle irgendwie erfüllen soll oder erhöhen soll. Und daneben sind aber halt auch alte Yps-Witze. Yps hatte immer eine Witzseite.
Ja.
Und alte Yps-Comics von Ausgabe so und so drinnen. Und eben alte, sehr textlastige Reportagen, wie viel über dieses und dieses Yps-Gimmick, aber auch eine kleine Häkelanleitung ist drinnen, ein Bericht über Roboter. Witzigerweise, einige Seiten sind verkehrt herum geprintet. Ich nehme an, das war nicht absichtlich. Auch eine Anzeige ist verkehrt geprintet. Also ich nehme an, sie kämpfen noch damit, dass sie eine recht junge Zeitschrift sind.
Ich glaube, das sind die Antworten auf die Fragen hier, oder?
Ja,
das kann du meinst, es ist Absicht, dass das verkehrt
weißt
geprintet
du es?
Ist?
Und hier ist
Okay, ja. Okay, dann war das absolut auf Druck. Vorhin habe ich eine Anzeige entdeckt, okay, die auch verkehrt herum war. Ich glaube, das war nicht
gut.
Und was sie drin haben, sind auch Ausschnitte von Comics, die es noch gar nicht zu kaufen gibt. Das ist eine Art Teaser, dass du Lust kriegst.
Die schauen auch eher aus schon für ein erwachsenes Publikum.
Ja, die sind auch in Farbe und so. Aber was mir jetzt sehr gefallen hat, das war zum Beispiel ein Comic drin von Thomas der Trommler. Und das weiß ich noch genau, das habe ich damals als Kind, habe ich ein Yps in die Finger gekriegt, war halt so eine ein Ausschnitt von Thomas der Trommler drin war, ein Comic über einen 30-jährigen Krieg, und haben immer wissen wollen, ja, wie geht das weiter, wie geht das aus? Mhm. Und jetzt steht er halt dabei, wo, auch ein Interview mit dem Autor, und wo man sich den Comic kaufen kann. Also es ist also ein für groß gewordene Kindsköpfe.
Das ist witzig, sehr cool, sehr coole Idee. Also ich kann mich noch immer deutlich erinnern an die Geister GmbH. Das war immer
genau, da ist jetzt auch ein
so eine Geisterfamilie in einem Schloss.
Und genau.
Die müssen dann immer den fiesen Herrn Wucher vertreiben, der ihnen die ganze Zeit das Schloss verkauft.
Ja, eigentlich voll kapitalismuskritisch.
Ja, Herr Wucher natürlich. Und den haben sie dann immer toll erschreckt oder Streiche gespielt.
Und die Geister waren auch irgendwie aus dem 30-jährigen Krieg, weil der eine hat immer gesagt, du alter Schwede und so. Und einer hat so einen Helm und eine Hellebarde gehabt. Und
den anderen mit dem Helm kann ich mich noch erinnern, das ist schon ein Zettel her. Faszinierend waren auch immer die Leserbriefe, wo sich dann Leute abbilden haben lassen, die besonders viele Heften hatten.
Die sind jetzt auch drin.
Ja, die dann so Sachen wie ich auf meinem Yps-Teppich oder ich
genau,
in
der
einer Badewanne.
Yps-Teppich.
Ich in einer Badewanne voller Yps und so. Das war schon super. Das ist so ein Lieblingsgimmick eigentlich. Irgendwas, was du dich wirklich dann erinnerst. Nicht,
dass ich mich erinnern könnte.
Die waren alle immer so Plastik.
Das meiste war ziemlich schnell kaputt und so, aber es war halt cool.
Ich kann mich erinnern, ich hatte damals eine Phase, da wollte ich dann immer nur Detektiv werden oder so, und dann haben mir diese Detektiv-Gimmicks immer besonders gut gefallen. Ein Gimmick, das wahrscheinlich heute nicht produziert werden würde mehr, war die schießende Zigarettenschachtel. Total quasi. Das ist eine einmalige Kombination aus Waffe und Zigaretten.
Ja. Heutzutage, ich glaube, es war auch mal so eine kleine Plastikpistole, die in die Plastikkugeln verschossen
hat. Ja, also diese Schussapparaturen, die mit Plastikkugeln, die man genau auf eine halbe Stunde lang hatte, man Freude, weil dann, die waren so winzig, diese Plastikkugeln,
also waren
die
waren alle verschossen. Also so was ich mich noch halbwegs gut erinnern, manchmal waren so kleine Büchlein beigepackt. Es waren wirklich kleine Büchlein und da standen halt so Tipps drin, wie man im Dschungel überlebt oder die 1000 merkwürdigsten Tiere der Welt und so. Und die habe ich damals als Kind wirklich total gern gelesen. Es gab ja keine Wikipedia, also das war durchaus bereichernd. Und
das wahrscheinlich auch vielen in Gedächtnis ist, die Steinzeit kriegt oder die Urzeit kriegt.
Ja, das ist
natürlich klar.
Die hatte besten ich auch. Fotos, Höhepunkte aus eurem Leben als Urzeitkrebszüchter und Einsendungen von
genau, und die hatte ich natürlich auch, und ich hatte natürlich auch die Klischeegeschichte dazu, weil im ersten Hälfte gab es die Urzeitkrebs und im zweiten Hälfte das Futter dazu.
Für die Urzeitkrebs.
Das haben sie auch noch bekommen, und dann hat irgendwann mal, glaube ich, meine Mutter oder irgendein Familienmitglied weggeschüttet die Soße, weil es als Dreckswasser irgendwie durchgekommen ist.
Das Dreckswasser hat bei dir gewollt von kleinen Dingen? Oder nicht
wirklich? Ich habe keine aktive Erinnerung, dass da wirklich was Lebendes rausgeschaut hat. Das enttäuschendste Gimmick, das ich gehabt habe, war angeschrieben als der super Zeppelin und der schwebt Solar-Zeppelin und so. Es war ein Müllsack.
Ein schwarzer Müllsack.
Ein schwarzer Müllsack. Ja, das heißt schon damals das Kind. Cool. Ja, genauso hat es nämlich auch den Regenschutz gegeben, auch ein Müllsack, und ein Yps-Zelt, auch ein Müllsack.
Ja.
Also, ja, alle drei damals schon krass nass.
Ging ja, aber trotzdem, ich glaube, man kann sagen, wir haben Yps geliebt, einfach dafür, dass es.
Klar, sicher.
Cool war und innovativ damals.
Gehört auf jeden Fall zu der Zeit dazu, und ich habe sie auch eifrig gesammelt. Also. Das war cool.
Apropos Zeppelin, ich habe ein sehr cooles Kinderspielzeug am Wochenende gesehen, das mich super fasziniert hat. Also der Neffe meiner Freundin hat bekommen von seinem Onkel aus Kanada mitgebracht, zumindest bei uns habe ich es noch mal gesehen, so ein Ding, ein Heliumballon in Form eines großen Clownfisches, wie der Nemo.
Okay. Wow.
Mit Fernbedienung und hinten eine Schwanzflosse, mit der er sich wirklich fortbewegt. Also ich habe mir zuerst gedacht, der treibt sich mit Propeller an oder so, sondern wirklich die Wedelbewegungen.
Das ist spitze.
Und die Fernbedienung ist wirklich 1:1, also du musst manuell quasi rechts,
musst
links, rechts, links und genauso auch die Richtung steuern. Mehr nach rechts und weniger nach links. Okay, und das andere ist ein...
Rauf, runter kannst du ihn auch
schwenken. Rauf, runter ist so, also der ist so tariert, dass er leicht immer, also von der Stillschritt steigt er auf.
Ja.
Und wenn du jetzt runter möchtest, ist unten so eine Zahnschiene montiert, und da ist ein kleines Gewicht, das mit dem Motor nach vorne und nach hinten fährt.
Dann kannst du ihm die Nase runter.
Genau, dann tust du die Nase runter, dann gibt es ein paar Wedelbewegungen, und das ist ja wirklich, du machst 3-4 Wedler und das... Ja. Ding fährt voll elegant, also es bewegt sich wie super. Ein Fisch unter Wasser.
Kannst du dann Leute jagen.
Oder? Ist aber so 2 Meter groß und fliegt durchs Wohnzimmer. Also ist was.
Super.
Also,
wo ist das Wohnzimmer?
Na, ich bin hingekommen und dann hat er mal nichts zu spielen gehabt, weil dann habe ich einmal 2 Stück.
Und hast
du
erfolgreich das Kind dann
ja. mit dem Ding? Oder? Es ist schwierig, sich da in so einem kleinen Wohnzimmer zu navigieren, ohne dass man da irgendwas umhaut oder gegen Lampen fliegt. Nein, das ist doch recht stabil eigentlich. Und was man erzählt haben, ist, dass seine Eltern, dass das wird,
Das Schwierige war, Helium aufzutreiben. Also schwierig. Also in Österreich scheinbar ist es halt nicht so leicht wie dort in Kanada, wo man in jedem Blumengeschäft Helium bekommt. Mhm. Weil du musst es halt dann sehen, wer ist aufblasen, das Ding. Aber super geniales Spielzeug.
Das ist echt nice, ja. Besonders auch die Steuerung, dass da kein Propeller irgendwie das macht, sondern die Wedelbewegungen, das ist schon.
Bei uns kriegst du auch Helium bei jedem Festival, wenn du Luftballons aufblasen.
Na, du bekommst das, ja, die Gasflasche ist auch sehr teuer. Die kommt bei Lindegas zum Beispiel oder anderen so Gasanbietern und du musst Pfand zahlen und die Flasche zurückbringen. Und sie haben dann entdeckt, beim Obi gibt es für so Kindergeburtstage und so ähnliches, so kleine, paar Liter nur, so auch Gasflaschen. Und was mich so erschreckt hat, ist, das sind Wegwerfkartuschen. Also, wenn es keine Kartusche ist, sondern wirklich eine massive Gasflasche, so nur so 40 cm groß. Und da steht drauf unten also FE, Eisen, und dann das Abfallsymbol.
Wegwerfen.
Entsorgen, also Müll trennen, entsorgen. Und kostet 40 Euro, dass du, weiß nicht, 30 Ballons füllen kannst. Und wahrscheinlich sind drei Viertel der Kosten nur die Verpackung, also diese Gasflasche.
Autsch. Also geschickter wäre mit dem Zeppelin zur nächsten Wahlkampfveranstaltung gehen und sagen, blasen Sie mal den kurz auf. Ne?
Ja.
Zum nächsten
Kindergeburtstag. Dann noch eine Nadel vorne und dann
den ganzen Wahlkampf. Und die Ballone zerplatzen. Das wäre mal lustig, so Luftballone auf und dann Kampf. Hey, dort die dann zerplatzen.
Die Armee der Nemos.
Ich kann mich erinnern, in Zwillings hatten wir die Aufgabe, so einen PR-Stand zu betreuen. Und hatten eine große Gasflasche mit Helium. Und ich glaube, dann nicht sehr viele Kinder haben einen Ballon gekauft, aber wir haben den ganzen Tag Spaß gehabt.
Mit hoher Stimme geredet.
Ja, wir haben sehr viele Leute da, sehr viel Interesse geweckt. Also ein Tipp für den nächsten Messestand, wenn es zu wenig Interesse, ich meine, ich habe sehr genug Interesse gehabt, aber eine Flasche Helium mit. Das ist sehr. Ja. Aber macht Spaß.
So, da.
Tut mir leid, ich habe sonst eigentlich nichts zu berichten, außer den
100.
Biertaucher-Podcast
anzuschauen. Ah, ich habe noch ein kurzes Thema. Mhm. Es ist wieder was bei Zero.at weitergegangen. Das ist so ein.
Ein crowdgefundetes.
Nicht crowdgefundet. Es ist es war so eine Freeware früher, so ein privat entwickeltes Spiel, so 3D-like Aufbaustrategie, so ähnlich wie Age of Empires, nur...
Sag mal was.
Zero.at, jetzt kapiere ich es.
Genau.
Ja, das ist ein Age of Empires-Klon eigentlich. Aber
ja, nur halt ein neueres. Also von, es ist aufwendiger gemacht als Age of Empires 2 zum Beispiel. Es, wahrscheinlich auch als das 3, ja. Und da ist jetzt die 13. Alpha-Version rausgekommen.
Das war Open Source, glaube ich.
Ja, es wurde angefangen als proprietäre Freeware. Ist nachher aber
Open Source geworden
und dadurch hat es einen extremen Entwicklungsschub anscheinend noch gegeben.
Okay, kein Crowdfunding, aber Fundraising hat es gegeben?
Nein, noch nicht, das kommt jetzt.
Ah,
aber erst einmal zur Alpha.
Ja.
Also die 13. Alpha soll halt wieder weitere Verbesserungen bringen. Ein neues Volk kommt, das sind, ich glaube, ein indisches Volk.
Mhm.
Mit neuen Gebäuden und alles Mögliche.
Und hast du schon mal gespielt? Oder?
Ja, ich habe es ein bisschen kurz gespielt, aber nicht wirklich so komplett durch. Das Problem war bis jetzt auch immer, dass die KI nicht so gut war. Und auf meinem Rechner ist es sowieso urlangsam.
Okay.
Es ist dafür gemacht, dass es auf alten Rechnern eigentlich läuft. Also Grafikanforderungen sind nicht so hoch, dafür, dass es eigentlich recht anschaulich ausschaut für sowas Age of Empires 2-like Zeug. Das Problem ist aber, dass sie noch bei der KI und Wegfindung die Algorithmen nicht sehr effizient sind. Das heißt, das Hauptproblem ist die CPU. Das heißt, du bräuchst eine sehr starke CPU und das ist auch nicht Multithreading. Das heißt, du brauchst eine hohe Taktfrequenz, viel Power, dass es gescheit läuft.
Das heißt, es schaut gut aus, aber spielt sich derzeit noch nicht gut im Singleplayer.
Ja, aber die Performance ist noch nicht so gut.
Mhm.
Im Multiplayer geht es wahrscheinlich besser, aber du hast noch immer die Wegfindung von deinen Einheiten. Und es sind jetzt so coole Features dazugekommen, wie, oder halt so schöne Animationen, zum Beispiel beim Aufbauen, wenn du ein Gebäude baust, das mehr Animation ist, das halt irgendwie so wächst und fertig ist. Du hast irgendwie einen Go-To-Or-Fight-Irgendwas-Modus, das heißt, du sagst mit einfach nur Rechtsklick, geh dorthin, dann lässt er sich umbringen und wenn du Steuerung Rechtsklick sagst, dann geht er hin und wenn Leute wenn Feinde in die Gegend kommen, dann greift er an.
Ah, nice.
Und das hätte ich mir bei Age of Empires auch manchmal gewünscht. ja, angeblich die KI haben sie verbessert. Die KI kann aber noch immer keine Schiffe bauen zum Beispiel. Was halt so ein Nachteil ist.
Aber es wird langsam. Sie müssen okay, halt an der Performance-Schraube drehen, noch ein paar ein bisschen polischen.
Wie lange sind die da schon dran? Wie lange weißt du schon
lang davon? Also ich weiß ein paar Jahren davon.
Wirklich schon seit ein paar Jahren, okay.
Das ja, aber das ist viel, noch viel länger schon entwickelt. Mhm. Das ist glaube ich 2000 irgendwann.
Aber schön zu sehen, dass es anscheinend Fahrt gewinnt jetzt.
Genau. Was aber ein anderer Punkt ist, der nach der Veröffentlichung von der 13. Alpha hat der Teamleader gemeint, dass er aufhört. Mhm. Der hat das eigentlich, ich glaube, der hat es auch gegründet und hat es von Anfang an betreut. Weil er irgendwie andere Projekte auch machen will und boah, es läuft eigentlich auch schon recht gut. Jetzt wollen sie einen anderen Hauptmitentwickler dafür engagieren, der das auch noch Vollzeit bezahlt macht. Dafür wollen sie jetzt Crowdfunding machen.
Also um einen fix zu bezahlen.
Genau, der soll dann ein, zwei Jahre mal mit dem Crowdfunding fix bezahlt werden können. Der ist, glaube ich, auch ein Designer gerade. Also der macht auch irgendwie so Animationsdesign, ich weiß nicht mehr genau. Ja, und der sollte das dann Vollzeit leiten, dann soll es schneller an Fahrt gewinnen und die erste Final Version wird dann wahrscheinlich nicht mehr so lange auf sie warten lassen.
Okay. Also schön für uns alle, die wir gerne so freie Spiele spielen.
Genau, also ich hoffe, dass auch das Finanzierte dann was bringt, weil bis jetzt hat es, ich habe noch in FAQ steht noch immer, ja, mit Crowdfunding und irgendwie Fundraising machen sie nicht, das ist nicht so das Prinzip von dem Spiel.
Achso, jetzt machen sie es.
Und jetzt, wo der Hauptdings weggeht, wollen sie einen Nachfolger als Leader engagieren.
Das ist ja auch das nur aus Prinzip, das nicht zu nutzen. Jetzt gerade ist die Stimmung gut und gerade für so Spiele, die so Retro, also schon eine Fanbase haben aus alten Zeiten, sind die Chancen gut, Kohle zu machen. Ich wüsste jetzt mal keinen Grund per se, wo man da nicht zumindest mal versuchen sollte.
Nee, nicht. Also es gibt sie genügend, weil es ist anscheinend das einzige Spiel in der Kategorie, was es als freie Software gibt.
Du kannst Civilization, FreeSiv gibt es, ne? Aber
das, ja, das
genau
ist
genau dasselbe, das ist ein bisschen abstrakter.
Nicht so halt komplexer von der Spieldynamik, aber von der Grafik halt komplett was anderes wieder.
Ich vermute, dass das in Zukunft sehr viele Jobs schaffen wird, jetzt in Schwellenländern wie Indien, wo es wahrscheinlich einen Lead-Programmer oder einen Projektleiter, der sich für sowas hergibt, für wesentlich weniger Geld kriegst als im Westen.
Das ist immer die Frage, ob das kann, ne? Ja, wenn du dann Leute in Indien dafür für ein Open-Source-Ding engagierst, kann es doch ziemlich einfach. Was ich schon von Leuten gehört
nicht
haben.
Nicht nur bei Open-Source, sondern...
Ja, also was in solchen Ländern, sie sind zwar billig, aber du hast teilweise einfach nicht den Standard.
Ja, aber nehmen wir an, dort entsteht einmal, also dort gibt es dann Leute, die das können für einen kleineren Preis, dann könnte sich die Open-Source-Community sozusagen sagen, ja, okay, wir brauchen jetzt halt das, wir bezahlen uns.
Also das ähnlich macht es auch der Harald gemeint. Ich habe ja die Folge nachgehört, welche leider nicht da war.
Und das stimmt, bei Hardware kann man es zumindest produzieren.
Genau, dieser chinesische Hersteller, wo du sie einfach sagst, was willst du, das machst du das. Wenn du das sowas ähnliches, gibt es ja auch Dienstleister dort, wenn die das irgendwie als offenes machen.
Muss jetzt gar nicht günstiger. Indien sein, kann auch Rumänien sein oder irgendwo, wo halt die Lohnunterschiede spürbar sind.
Ja, ich glaube aber von IT-Dings ist ja noch Indien ziemlich im Aufstieg, aber Es dauert noch, bis die den Standard erreichen, weil es ist wieder ein bisschen ein Rückgang, wo die Leute dann viele Firmen draufkommen sind. Es spart ihnen nicht viel, wenn sie dann dort irgendwie ungetestete Software haben. Und die Kommunikation ist natürlich schwierig über die halbe Erdkugel.
Wird man sehen.
Ja, Zukunft bleibt spannend.
Ja, ich hätte da noch anzubieten.
Bitte schön.
Vielleicht ein bisschen andere Podcasts, die es ja auch noch gibt im Netz, nämlich zwei Retro-Podcasts.
Bitte.
Einer heißt, die hängen miteinander zusammen. Es gibt den Christian Schmidt, der macht die beiden Podcasts. Einmal mit jemandem zusammen, dessen Name jetzt nicht habe.
Von der GameStar, der Christian Schmidt?
Der Christian Schmidt ist, glaube ich, der bei dir ein Mitbegründer der GameStar ist oder so. Das ist zumindest in der Beschreibung ist das so gestanden. Den anderen Podcast macht er mit seinem Bruder zusammen, der im ersten Podcast, den ich erwähnen werde, vorkommt. Also der erste nennt sich Stay Forever und ist eigentlich ein Retro-Spiele-Podcast. Ähnlich wie die Spiele-Veteranen, die haben wir schon öfters erwähnt, weil wir haben alte Spiele erwähnt, verschiedene Themen. Ich habe mir bis jetzt ein, zwei Folgen habe ich mir angehört, die zweite nur halb. Und eine ging über Mad TV.
Ah, das war ein schönes Spiel.
Und die reden wirklich lange darüber, also sie nehmen sich Zeit fürs Thema und sehr detailliert. Also sie gehen dann wirklich auf Details ein, wie das User-Interface war und wie gut das funktioniert hat.
Sie mögen
und,
ihr Topic.
Ja, sie mögen ihr Topic wirklich und es ist sehr angenehm zu hören. Und deswegen, ich bin eigentlich auf diesen Podcast bin ich eben über das Insert Moin, das wir ja schon das letzte Mal besprochen haben, gekommen. Und gerade in diesem Insert Moin hat der Christian Schmidt auch erwähnt, dass er jetzt einen neuen Podcast macht mit seinem Bruder zusammen. Die beiden sind in den 80er groß geworden. Ich glaube, er ist 77 geboren und sein Bruder 80. Weiß ich nicht so um den Dreh herum, nein, das muss eigentlich früher gewesen sein, weil 80er müssen sie ja mitbekommen haben. Und ja, da geht es, erste Folge, sind erst zwei Folgen draußen, die erste über Fernsehserien und der zweite über Hörspiele aus den 80ern. Und ja, so wie der Stay Forever Podcast, auch sehr detailliert und sehr liebevoll. Also ich habe ja auch.
Dir hat es gefallen, soll ich sagen?
Ja, definitiv. Also der 80er Jahre Podcast, also beim Retro-Spiele-Podcast, da habe ich halt schon einige. Das ist gut zu hören und sie erzählen die Geschichten auch wirklich super. Aber wenn 80ern, wenn sie wirklich immer so Themenkreis aus dem Lifestyle und aus dem Content und also Filme und Serien und
Lebenswissen.
Wenn sie das erzählen, machen sie das wirklich gut. Also sie erzählen halt so Geschichten, wo ich halt auch irgendwie so sehen kann. Ich meine so, wir hatten ja halt nicht viel in den 80ern, halt nur so ein paar Kanäle, irgendwie so wenig Geld für Freizeitbeschäftigungen, aber wir hatten Zeit. Zeit und Fernsehen. Und wir haben sie alle ins Fernsehen gesteckt. Ja, also ich habe auch sehr viel gesehen und ich konnte auch nachvollziehen, was man da sieht. Und man hat ja auch damals, weil einfach irgendwie so das Angebot nur so da war, wie es da war, sich einfach auch wahnsinnig viel Schrott angeschaut. Man muss ja schon,
das heißt,
schon sagen,
ist, dass in 20
das 80er Jahre
funktionieren wird.
Ja, ich meine, das 80er Jahre Action-Serien-Formate, also ist ein Trio mit vier Fäusten beispielsweise.
Ja,
ich meine, was hatte ja das A-Team, ein Colt für alle Fälle, hart aber herzlich, was es da alles gab. Ich meine, bezaubernde Genie habe ich mir angeschaut. Ich meine, allein der Plot, ich meine, die Chahili und so.
Cool.
Ja,
jeder von uns hat auch ab und zu Testbild geschaut, einfach so, weil er so stolz war, dass er jetzt einen Fernseher hat und das gleich an dem Test losgeht.
Ja, ich immer einen Telefonhörer in einem Testbild, ja. Also das ganze Gefühl rollen sie sehr gut auf und sie bringen auch sehr viel Neues. Sie haben teilweise wirklich auch Detailwissen, was mir echt nur so als Schatten vorübergegangen ist. Beispielsweise das Max Headroom.
Ja.
Was ja noch im Hinterkopf hatte ich das seltsame Gesicht oder so, mir war überhaupt nicht gewahr, worum es da eigentlich gibt und wo geht und warum der Max Headroom eigentlich Max Headroom heißt.
Das hier weil da er anstoßt an der Max Headroom-Stange, weiß man doch, wenn man seine Bücher gelesen hat.
Ja, passiert das auf Büchern?
Ja, es gab ein Buch dazu, das haben wir irgendwann mal reingeknallt.
Okay, verstehe, ja genau. Und andere Sachen, also wie gesagt, also gerade der 80er-Jahre-Podcast ist sehr hörenswert und bringt auch Neues. Also nicht nur Bekanntes, was sie sehr ausgiebig erzählen, natürlich auch die ganzen Knight Rider-Geschichten. Knight Rider ist ja überhaupt ein Klassiker irgendwie. Und da haben sie halt auch so gemeint, dass wenn man sich es heute anschaut, sind die Sachen halt teilweise irgendwie. Also MacGyver beispielsweise haben wir auch jetzt nochmal angeschaut. Also nicht im Ganzen, sondern mal eine Folge.
Kann man immer noch sehen, oder?
Unsehbar. Es ist dermaßen langsam erzählt, es ist so lame in Wirklichkeit, was er da eigentlich zusammenbastelt, aber damals war es halt gigantisch cool.
Das heißt, du meinst, der Zuschauer hat sich weiterentwickelt und fasst das jetzt schneller auf.
Es hat sich die Erzählweise im Fernsehen geändert und ja, natürlich auch wahrscheinlich die Ansprüche irgendwie. Mhm. Also, und sie haben halt so erzählt, bei Knight Rider merkt man es halt auch ganz stark, dass halt als Kind hat man das halt nie gesehen, mir ist das auch nie aufgefallen. Aber wenn zum Beispiel der Knight Rider autonom fährt, also ohne einen Fahrer drinnen, na klar, in den 80er-Jahren hatte man nicht so tolle Technologie, dass sie jetzt wirklich autonom fährt, da hat man halt irgendwie so einen Stuntman mit so einem braunen Sack irgendwie so drinnen stehen, der sich so hinter ein bisschen versteckt, damit man ihn nicht sieht irgendwie.
Nee, also dunkle Scheiben.
Das ist halt alles, das merkt man, wenn man es sich jetzt anschaut nochmal. Aber es ist irgendwie schön.
Trotzdem. Nicht nimmer meine Träume.
Nein,
ich dachte, er kann sprechen.
Aber nein, dann kommt die bald wieder zurück, wenn das so weitergeht.
Da gab es ja auch eine nachfolgende Serie.
Team Knight Rider.
Das war aber ziemlich schlecht, glaube ich. Ich meine, Knight Rider war auch. Knight Rider war cool.
Knight Rider war super.
Da war ich schon zu alt.
Ja, genau. Knight Rider war ganz schlecht. Da gab es nämlich auch eine fortlaufende Verschwörungsstory, was mit dem ursprünglichen Michael Knight passiert ist. Ganz, ganz übel. Aber das, ja, Foundation, von der, wie hat es geheißen?
Foundation für Recht und Verfassung.
Genau. Das war Devin, ja.
Das war schon Foundation super. Für Recht und Verfassung.
Das und es hat ja noch einen Zwischenfilm gegeben, Knight Rider 2000. Ja. Das gab es auch, ja. Das spielt dann schon so in naher Zukunft und den Kit gibt es auch nicht mehr oder nur noch als kleines Rechenkastel. Und sie bauen halt einen total neuen Wagen, total seelenlos und hyperintelligent und dann holen sie den Michael Knight, auch David Hasselhoff, wieder zurück. Mhm. Der ärgert sich über die neue Persönlichkeit und schraubt einen alten Kit wieder in den neuen Wagen rein und dann ja, sind sie wieder toll, aber der Film war nicht toll.
Du hast gepostet, dass du mit irgendeinem Film unzufrieden warst.
Ja, ich schaue ja gerade nach, habt ihr alle schon die letzte Folge von CAI gehört über Hackerfilme?
Ja.
Ja, hast du gehört?
Nicht, nein.
Aber ja.
Also, Pflicht.
Ja, ist gut, ist wirklich gut. Okay. Viel Bekanntes. Also mir hat es jetzt nicht so viele neue Filme gebracht, aber so wie die beiden über die Filme sprechen.
Ja, es waren schon, also er hat ja eben nicht gut. So die meisten Mainstream hat er nicht so behandelt. Also Sachen wie Matrix wollte er extra weglassen.
Ja, das war ja genau. Das war auch in Ordnung.
Eben, er wollte sich auf die anderen Sachen.
Andererseits, ja. Also ich habe mich darauf versteift, auf die schlechten Filme, die sie erwähnt haben, natürlich.
Das ist ja mein
ich muss ja meine Zeit wertvoll investieren. Weil in jedem ist Trash,
bist du der Hugo Portisch des Fernsehschrotts werden.
Trash habe ich nach
Hause. Nur weil der erste Teil so gut war, habe ich mir das Netz 2.0 angeschaut. Könnt ihr euch an Netz Teil 1
erinnern? Den Netz weiß ich noch. Das war mit der Dings. Sandra Bullock, genau.
Ja.
Das war ich. Ja, war der nicht so cool? Ich habe einen sehr coolen Erinnerung.
Er war nicht so cool. Aber halt so cool, wie Sandra Bullock halt ist. Ja. Ein Sex-Killer. Aber da haben sie einen zweiten Teil gedreht. 2006 ist der rausgekommen.
Aber der war dann cool.
Gestern angeschaut. Cool, ja, naja. Also schon mal nicht in die Kinos gekommen, so direkt auf DVD. War eine Sony-türkische Koproduktion. War ja so türkisches Filmteam und so, was ja eigentlich noch nichts heißt, aber ja, war einfach Grotte schlecht.
Hättest du auf Wikipedia lesen können, steht das auch.
Und ohne Kultpotenzial, also nicht unfreiwillig komisch oder so.
Ich habe sehr viel gelacht. Also muss man, also es ist, wie gesagt, uns steht ja uns noch Wargames Teil 2 auch noch bevor. Ah. Das haben sie auch einen zweiten Teil gedreht. Und bei dem eine Sicherheitsexpertin wird nach Istanbul gebeten, für einen Konzern ein Problem zu lösen. Und sie kommt dort an, sie tun ein bisschen mit ihrem Pass herum, sagen, der ist ungültig, also es ist abgelaufen, sie muss aufs Konsulat, auf zur Botschaft. Und dort zur Botschaft kriegt sie den Pass ausgetauscht und erneuert. Allerdings steht ein anderer Name drauf und auf einmal wird alles seltsam und sie wird gejagt. Und eine türkische Stewardess schenkt ihr noch ein Armband. Da stellt sie heraus, dass die türkische Stewardess irgendwie ein Undercover-Cop ist. Und dann kommt sie halt, es sind halt auch wirklich, muss man auch sagen, irgendwie so böse Klischee Gesichter drinnen und sagen halt so mit türkischem Akzent, oh, this is our supercomputer. Und dann sitzt sie vor einem Billigsdorfer, großen Rechner, halt alles schlimm. Was wirklich übel ist, vielleicht um herauszustreichen, dass dieser Film einfach wirklich überhaupt nicht recherchiert wurde. Also er hat so getan, er hat irgendwie so Einstellungen gemacht, als würde sie gefilmt werden von irgendwelchen schlechten Handykameras, so mit verrauschten Bildern oder so. Aber es wurde nicht erklärt, woher das war eigentlich nur ein Stilmittel, es wurde nicht erklärt, ob da wirklich sie beobachtet wird, also keine Ahnung. Das, was wirklich dann übel war, wo sie dann ein Täuschungsmanöver gemacht hat, wo sie ihren Kopf so reingepastet hat in eine Hochzeitsfotografie, um sich irgendwo als Frau auszugeben. Und dann hat sie ein E-Mail hingeschrieben auf Englisch, auf den Betreffenden. Und dann fragt ihre Freundin so, ja, aber das ist doch Englisch. Und dann sagt sie, das ist kein Problem und geht auf automatisch übersetzen. und schickt die E-Mail los. Ich meine, das kann halt nicht. Das ist der stehende Internet-Scherz generell, wie schlecht die automatischen Translät und was sonst funktioniert. Und da sitzt die Sicherheitsexpertin und geht, naja, das war wirklich
ein. Die hat die Software, die das kann.
Ein Fail, ja.
Wie kriegen sie nur nicht?
Man hat dann halt auch gemerkt, ist sehr finanziert vom türkischen Tourismusbüro, weil am Ende der Abspann waren dann nur schöne Aufnahmen von Istanbul, was wirklich sehr schön ist. Also Istanbul kommt sehr schön hervor. Sie flüchten auch teilweise durch so türkische Tänzer mit ihren weißen Röcken und so. Also man kriegt einen schönen Eindruck von Istanbul. Das sollte man sicherlich mal besuchen, wenn man kann, aber den Film braucht man nicht schauen.
Aber das Istanbul-Werbevideo.
Ja, Istanbul-Werbevideo. Trotz Sandra Bullock
nicht. Nein, Sandra Bullock. Habe ich Sandra Bullock? Nein, Sandra Bullock spielt da nicht.
Er spielt gar nicht mit.
Nein, keiner von der Originalbesetzung spielt da mit. Es sind
Laiendarsteller.
Habe ich vorher nie gesehen, werde ich vielleicht später sehen. Weiß ich auch nicht.
Aber wenn wir schon bei schlechten Filmen sind. Bei Night Rider ist mir wieder eingefallen. David Hasselhoff hat einen Film gemacht. Wann war es? 78? Der Star Crash. Den habe ich jetzt endlich gesehen.
So schlecht, der ist aber eigentlich
gut. Der war echt. Der war irgendwie ein Jahr nach Star Wars, also nach dem ersten Star Wars, also Vierer, ja, Star Wars 4.
Ist auf YouTube, glaube ich, auch schon zur Gänze zu sehen.
Echt cool. Ja. Es ist nur, man sieht so schön, wie irgendwie die Hälfte von dem, was vorkommt, alles aus Star Wars geflattert ist. Ja. Da plötzlich so zwischendurch ein Laserschwert kommt einmal nur vor und so Art, er ist so eine Art Jedi, der eine und tut so benannt.
Das ist eine Italo-Sci-Fi-Produktion, so wie Barbarella, wenn du das kennst, ungefähr, in der Ästhetik.
Also Barbarella ist bitte
Grundplot cool, war irgendwie so, eine Typin und ein Typ auf ihrem Raumschiff werden verfolgt von ihrer Staatsgewalt, keine Ahnung, oder Galaxiegewalt. Es gibt einen Bösewicht mit Zwirbelschnurrbart. Das gewinnt ja immer schon mal. Jeder Film, muss man notieren, mit Zwirbelschnurrbart, Bösewicht, gewonnen. Also, schlägt schon, ist halt 100% der Wert. Und ja, die stürzen dann halt von einem abstrusen LSD-angeregten Abenteuer ins andere.
Ja, ich finde es irgendwie super, dass so die supermächtige Waffe am Planeten, wo sie hinkommen, das bringt sie nicht um, das macht sie nur ein bisschen wahnsinnig erst da. Aber fertig gemacht werden sie nachher von irgendwelchen Steinzeitmenschen am Planeten. Das sind dann die Hauptwachen, die sind viel mächtiger als die Supertechnologie. Und es kommen auch so lustige Aussagen wie, ja, auf dem Planeten, aber man kann überleben am Tag, aber in der Nacht kriegt es minus hunderte von Grad.
Minus 300
oder Tausende, glaube ich, war es sogar. Es waren Tausende von Grad.
Ja.
Bewegen sich die Moleküle rückwärts.
Genau. So ein perfekter Film, wenn man Party macht oder so, einfach an die Wand projizieren und laufen lassen. Es gibt ein paar Leute, die darauf hängen bleiben, dann irgendwie unter den Kopf schauen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das so die Partystimmung dann ist, wenn alle so da sind.
Die meisten sind dann nach 10 Minuten abgeschreckt und wenden sich wieder zum
Gespräch. Ihr müsst dann mit Ton schauen, weil sonst ist es nur so
halb lustig.
Ja, sonst merkst du nicht, wie viel Schwachsinn da
hier ist. Dann sind die Leute nicht mehr wehren können, dann aufgeben.
Ja, dann würde ich gerne den 100. Bitcoiner-Podcast ankündigen, bevor du überleitest zu den Bitcoinern. Oder hast du noch was?
Ja, ich habe da eigentlich noch einen Rant, aber den würde ich gern sorgfältiger vorbereiten.
Dann ist es ja kein richtiger
Rant.
E-Book-Reader Rant. Ja, wir haben eh schon über E-Books geredet. Also lassen wir das E-Book-Reader-Thema fürs.
Also wenn Sie live dabei sein wollen beim nächsten Rant vom Gregor, im alten AKH in Wien. Und zwar am 15. Also nächsten Montag
ist der 15.
Der 15. April. Um 19.30 Uhr im alten AKH Innenhof vor dem Hörsaalzentrum, Innenhof 2 ist es, glaube ich, beim Brunnen, werden wir uns treffen und den 100. Biertaucher-Podcast aufnehmen.
Ja. Wenn das Wetter passt, oder?
Also wenn das Wetter passt, ja.
Erstmals dreistellig.
Boah, erstmals dreistellig.
Nie so wieder zweistellig.
So wie kein Kurs.
Muss man es formulieren. Ja. Nie wieder zweistellig.
Das wäre schon was, ja.
Das heißt, die passende Überleitung.
Ja, zu den Bitcoin-Andreasen.
Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn jemand kommt. Auf jeden Fall. Wenn er mal live dabei sein will, uns bewundern will oder
gleich mitmachen. Ja, wir wundern. Nur wundern, naja, das wird nichts.
Nur auf den Knien.
Ja.
Na, jeder ja, natürlich einfach. Herzlich.
Ja, genau.
Auf jeden Fall,
richtig, kommt. Ja. Das wird super.
Können wir ein bisschen mehr Bier mitbringen vielleicht?
Um mehr Arbeit super spitzen Fun Time.
Jetzt kommt keiner. Ja, mei.
Gut.
Damit leiten wir über, ne? Mhm. Zu den Bitcoinern.
Schön war's, bis dann und
bis zum 100er.
Neues All-Time High.
Bitcoin Central Hack. DDoS-Angriffe auf Mt. Gox.
Bitcoin gilt knapp bei 50%.
Drama rund um Altcoins. Bitcoin Trademark-Versuch.
Tor Broker. Anonymous Stock Exchange.
Coinbase Data Leak. Bitcoin in der Presse.
Und Bitcoin-Vortrag von Peter Schurder.
Ja, guten Abend Andreas und guten Abend Markus.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ja, wir sind wieder bei einem Bitcoin-Update, eine neue Ausgabe und es gibt wieder ein All-Time-High. Schon langsam wird es Fahrt, richtig?
Ja, also wenn wir jetzt jedes Mal anstoßen würden auf ein All-Time-High, dann könnte das in den Bereich von Spiegeltrinkern gehen. Das wollen wir jetzt doch nicht riskieren.
Genau, ja. Momentan haben wir knapp $160, also $159 momentan erreicht. Allerdings heute hat es eine kleine Rallye gegeben mit einem High von $162,90. Also das ist das neue All-Time-High. Ja, war wieder ein wahnsinniger Kurssprung eigentlich diese Woche.
Ja, das Parabolische scheint nicht abzureißen für den Moment und auch die Fundamentaldaten, die Bitcoin so von sich gibt, die sind natürlich sehr beeindruckend. Also wir haben jetzt gelesen, dass über 12.000 Menschen darauf warten, endlich ihr Geld Mt. Gox schicken zu dürfen.
Was heißt 6.000 Menschen warten?
12.000.
Oder 12.000, was heißt
14.
Genau, was heißt das? Sie warten? Vielleicht kann man das erklären für die Leute.
Ja, also wenn du auf Mt. Gox dein Geld in Bitcoins umwandeln willst, auf magische Art und Weise, dann musst du davor deine Dokumente hinschicken, damit sie wissen, wer du bist. Das wird manuell verifiziert, dass du jetzt nicht irgendwie nur blödsinnige Fotos hinschickst oder leere Zettel, sondern da wird das gecheckt, ob das potenziell jetzt dein richtiger Führerschein sein könnte zum Beispiel.
Oder dein Bankstatement, dein letzter Steuerausgleich.
Ja, ich glaube, so genau wollen sie es nicht wissen. Sie wollen nur wissen, wer bist du und wo wohnst du.
Also, ich glaube, Utility Bill, also so Stromrechnung oder sowas ist ein Standard.
Genau, mit deiner Adresse drauf aus den letzten 3 Monaten.
Genau, ja.
Ja, und da sind halt entsprechend viele Leute, die jetzt darauf warten, endlich mit Bitcoins handeln zu können.
Ja, und man sieht auch im offenen Orderbook, also es haben wir jetzt eine Bitsum von knapp $12 Millionen. Ja, das ist ja auch wieder ein knapp am All-Time-High. Also da hat sich auch wieder einiges getan. Ist natürlich auch Zeichen des Buying-Pressures, den wir immer noch haben, ja, trotz des großen Kursanstieges. Demgegenüber stehen nur knapp 40.000 Bitcoin auf der Ask-Seite. Dafür spricht, dass immer noch viel mehr Leute Bitcoins kaufen wollen, scheinbar, als sie zu verkaufen.
Also die Leute, die sich überlegt haben, dass sie Bitcoins verkaufen, werden halt immer seltener, aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Das braucht nur ein paar Confirmations und schon sind ein paar hunderttausend Bitcoins wieder zum Verkaufen.
Genau, ja. Das ist auch richtig.
Ja, okay. So viel mal dazu. Wir haben einige Themen, wieder einige Neuigkeiten.
Also so wie es ausschaut, versuchen wir uns nicht an einer Vorhersage diese Woche, oder?
Versuchen, könnte man natürlich schon. Ich meine, wir sind jetzt auf ca. 1,7 Milliarden Marktkapitalisierung. Also war noch nicht so lange her, dass wir die 1 Milliarde geknackt haben.
Also 2 schaffen wir die Woche, oder?
Schaffen wir 2 die Woche, ja. Das hieße dann ein Kurs von 180. Wie schauen wir aus? Ja. Machen wir das? Oder?
Wir haben jetzt eine Verdoppelung alle Was haben wir da? 22. April. 22. Mai. Jo, alle zwei Wochen circa eine Verdoppelung, jetzt nur so Daumen mal Pi des Preises.
Ja, das ist doch ein gesundes Wachstum, oder?
Ja, na dann würde ich, sagen, wenn wir uns nächste Woche hören und der Trend reißt nicht ab, dann sind wir bei 240.
Okay. Da hast du jetzt aber nachgerechnet.
Naja, zuerst hatte ich es im Kopf und dann habe ich es nochmal eingetippt, um sicher zu gehen.
Ja, schließlich wollen ja wir nicht die Spekulationen unterstützen, sondern das gesunde Wachstum fördern.
Ja, genau.
Genau.
Das gesunde Wachstum von Verdoppelung alle
zwei. Richtig.
Ja, also es mehren sich dann natürlich jetzt schon, muss man dazu sagen, die Stimmen, die Bubble rufen. Ich meine, die gibt es schon seit wir unter 30 waren. Aber schön langsam, ja, denken doch mehr Leute dran. Auf der anderen Seite natürlich wieder, ist jetzt auch ein interessanter Aspekt, vielleicht kann man das auch noch kurz sagen, also es war ja, wenn man das gegenüberstellt mit der Bubble 2011 im Juni, da war es ja eigentlich so, dass das ein großes Medieninteresse einen großen Kursanstieg nach sich gezogen hat. Und jetzt ist es eher umgekehrt. Also jetzt ist das Medieninteresse erst nach dem recht deutlichen Kursanstieg gekommen.
Ja.
Und absolut, ja. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass der Anstieg nochmal weiter befeuert wurde, ja, weil dann nach viel mehr Leute wieder darauf aufmerksam wurden. Jetzt ist die Frage, es ist abzusehen, dass das Medieninteresse jetzt wieder kurzfristig wahrscheinlich dann wieder abnehmen wird, weil ja die Aufmerksamkeitsspanne da meistens sehr gering ist und ein Thema nie ewig in den Medien bleibt. Also ja, werden wir sehen, wie sich das jetzt auswirkt. Wenn es dann endlich soweit ist, dass wir wieder mal zu.
Na, ich glaube schon, dass wir durch diese Verifizierungsgeschichte gewisse Dämpfer in dem ganzen System drinnen haben, was das Wachstum ein bisschen künstlich verlangsamt einerseits, aber andererseits auch dadurch diesen Bubble- und Spike-Effekt nicht sichtbar macht.
Zumindest verschmiert, ja.
Ja. Ich glaube, dass das eher sozusagen positiv ist, dass nicht jetzt an einem Tag, wo wirklich sehr viel News rauskommen, jetzt gleich einmal 50.000 Leute zuschlagen und dann sich wieder umdrehen am nächsten Tag.
Ja. Ja, muss natürlich auch dazu sagen, man weiß jetzt nicht, wie die Leute, die da jetzt eingestiegen sind, sich dann verhalten werden, wenn der Kurs jetzt eine Zeit lang sich nicht mehr erhöhen sollte, wenn es eine Zeit lang seitwärts geht oder sogar wieder ein bisschen nach unten, ob dann viele die Panik packt und sie gleich verkaufen oder
Ja. Also ich würde vorschlagen, auch wenn das wahnsinnig spannend ist, dass wir uns Themen widmen, die vielleicht nicht nur über der Preis sind, vielleicht kann dann der eine oder andere auch was Neues über Bitcoin erfahren. Sollen wir das versuchen?
Probieren wir es mal, ja.
Okay.
Dann fangen wir gleich mal mit den Attacken an, oder?
Ja, genau. Bitcoin wurde ja bekanntermaßen gehackt. Ganz Bitcoin? Nein, nicht ganz Bitcoin, nur eine Exchange wurde gehackt. Und zwar Bitcoin Central. Die Details sind noch eher, sagen wir mal, unklar. Sie haben nicht zu viele Informationen rausgegeben, was eigentlich passiert ist. Anscheinend dürften aber keine finanziellen Schäden für Kunden entstanden sein, zumindest was ich bis jetzt beurteilen kann. Der Handel ist ausgesetzt erstmal auf Bitcoin Central, was ja eine Euro-Exchange war hauptsächlich. Und sie haben ein Datum gegeben. Am 7. April wollen sie Trading wieder aktivieren auf ihrer Website.
Also heute.
Ja, heute ist der 7. April, ja, tatsächlich. Ja, das werden wir dann sehen. Und,
viel Zeit haben sie nicht mehr.
Da werden wir dann sehen, was sich tut. Für Leute, die Insta-Wallets hatten oder haben, die sollten sich jetzt in den nächsten Tagen darum kümmern, die wieder zu reclaimen. Also es ist so, dass Insta-Wallet ein Problem hatte, dass die URLs teilweise von Google indiziert wurden. Das heißt, Leute, die wussten, dass man in Google einfach nach Site:// Insta-Wallet suchen kann, konnten theoretisch quasi auf viele Insta-Wallets zugreifen, weil diese URLs halt nach außen geleakt sind in irgendeiner Form und Google hat sie in den Index aufgebaut.
Hast du jetzt Leuten erklärt, wie sie hacken?
Naja, nein, also wie sie hacken, wie man halt sein Hirn benutzt, ne?
Ja, in gewissen Medien wäre das sofort wieder aufgefasst worden als Aufruf zum
Hacken. Ist das schon zu konkret?
Ja, ich glaube, das ist schon eindeutig Hacken, ja.
Okay, Google benutzen ist Hacken, ja. Okay.
Also seit Doppelpunkt, da hört sich's dann schon auf, ja.
Das ist ein geheimer Code, den man eingeben kann, um an Geld zu kommen.
Ja, mhm.
Scheinbar. Naja, auf jeden Fall, Leute mit Insta-Wallets, bitte holt euch die ab. Da gibt es dann einen Claims-Prozess. Ich glaube, der ist jetzt aktuell noch nicht online, zumindest war er das gestern noch nicht. Schauen wir mal. Nö. Und ja, dann kriegt man das Geld zurückerstattet innerhalb von 90 Tagen.
Das stelle ich mir aber eher schwierig vor. Wie funktioniert der Claims-Prozess oder wie könnte der funktionieren?
Vielleicht von derselben IP-Adresse aus einloggen, wo du es hochgeladen hast oder sowas. Kann ich mir vorstellen.
Na, es ist viel simpler. Also grundsätzlich, wenn deine Insta-Wallet-URL grundsätzlich geheim war, dann kennst sie ja trotzdem nur du. Mhm. Und also es waren nicht alle öffentlich sichtbar. Allerdings, wenn du jetzt auf die Seite gehst, kannst du dir das Geld abholen und dir zuschicken lassen, wenn sich innerhalb von 90 Tagen dann niemand meldet mit der gleichen URL.
Mhm, okay.
Ja, und nach 90 Tagen kriegst du dann das Geld zugeschickt. Und wenn allerdings mehrere Leute das claimen, dann wird da individuell entschieden, vielleicht mit IPs oder mit irgendwelchen anderen Nachweisen oder sie wollen vielleicht wissen, wer du bist oder so.
Wow, das stelle ich mir
und
sehr
für Leute, für Insta-Leute mit mehr als 50 Bitcoins wird Best Effort Basis geben. Also ich weiß nicht, ob die einen Haircut nehmen müssen. Das wäre natürlich tragisch. Also ich vermute nicht, sondern eher, dass sie halt sich das genauer anschauen.
Ja, aber das zeigt nur wieder mal, wie wichtig es ist, dass man bei Bitcoin möglichst drauf schauen sollte, sie nicht irgendwie auf fremden Servern zu halten, sondern ja. Wenn wir schon Bitcoin haben, dann bitte Leute, verwendet es euch das Ganze in einer Form, ja, wie es eigentlich gedacht war. Also haltet die Bitcoin selbst auf eurem Rechner oder zumindest in einem nur verschlüsselt zugänglichen Online-Wallet, also so wie bei Blockchain. Ja, auf keinen Fall einfach Bitcoins irgendwo auf einem Server halten. Klar, ist natürlich ein mitunter umständlicher, das Ganze zu verwenden, oder ist sicher einfacher, wenn man es irgendwo ganz nett sein Insta-Wallet hat, aber auf der anderen Seite kommt es dann genau zu solchen Sachen.
Ja. Ja, ich sehe Insta-Wallet irgendwie als großen Mixer eigentlich nur an. Also bei Insta-Wallet werden halt die Coins alle zusammengemischt und ich denke, dass das viele so genutzt haben.
Ja.
Ja, ein weiterer Hack ist auch passiert bei Mt. Gox, aber jetzt nicht wirklich im bösen Sinne von Hack, sondern eher im Sinne von einer verteilten Denial-of-Service-Attacke, die dazu geführt hat, dass bei Mt. Gox der Kurs sehr stark gestiegen und dann schnell wieder gefallen ist. Und
aha, der Kurs steigt, wenn Leute, wenn die Seite langsamer wird, oder wie?
Ja, es haben die Angreifer ihre Bitcoins bei einem hohen Kurs verkauft und haben dann Denial of Service begonnen, sodass keiner mehr, also für eine lange Zeit so ausgesehen hat, als ob der Kurs stark fällt. Und dann haben die Leute in Panik begonnen, ihre Bitcoins zu verkaufen und darauf haben die Angreifer natürlich gewartet und haben dann alles, was verfügbar war, zu dem niedrigen Kurs wieder aufkauft und dann das Gleiche von vorne gemacht.
Hört sich nach einer sehr simplen Strategie.
Genau, das kann man halt 3, 4, 5 Mal machen. Über die letzten Tage ist das passiert, seit 3. April. Ja, hat aber jetzt nichts an der Blockchain irgendwie kaputt gemacht oder irgendein Geld von Mt. Gox gestohlen. Das sind reine Spekulationsprobleme, dass die Leute zu schnell in Panik verfallen und ihr Geld zu verkaufen oder ihre Bitcoins.
Ja.
Ja, und natürlich macht natürlich langsamer die Webseite.
Ja, naja, das ist natürlich bitter, weil gegen so Denial-of-Service-Attacken kann man sich nur schwer schützen. Und
ja.
Klar, wenn natürlich Mt. Gox jetzt für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde theoretisch nicht erreichbar wäre, dann ist das schon irgendwie für viele genug, um in Panik zu verfallen. Ja? Auf der anderen Seite, klar, wenn die Seite wirklich nicht erreichbar ist, dann kannst du dann auch keine Orders mehr reinstellen. Und,
genau. Ja.
Also ich glaube, die Strategie ist jetzt nicht ganz wasserdicht. Also das könnte auch durchaus ein bisschen nach hinten losgehen. Aber ja.
Es gibt sicher Leute, die glauben, dass sie mit sowas profitieren können mit Bitcoin, und dann werden sie es einfach ausprobieren.
Ja. Genau.
Ja, es waren ja auch andere Seiten, andere Bitcoin-Seiten Opfer von Denial-of-Service-Attacken in letzter Zeit, was ich so im Hinterkopf habe. Also es war jetzt nicht nur Mt. Gox, auch einige Mining-Pools haben kurzfristig damit.
Ich glaube, da war das Muster so, dass der einfach ein Angreifer dann Bitcoins von demjenigen verlangt hat, damit er eben ihn verschont. Aber das ist halt keine sehr gute Idee. Ich glaube nicht, dass sehr viele Betreiber auf sowas eingestiegen sind.
Ja, beim Stichwort Mining Pools, da hat es ja eine Meldung gegeben diese Woche bezüglich BTC Guild. Die haben ja schon knapp an der 50% Marke geknabbert, also 50% der gesamten Hashleistung vom Bitcoin-Netz war bei BTC Guild oder knapp 50%. Und das ist natürlich eine magische Grenze, wo viele sagen, ja, das sollte nicht passieren, weil wenn zu viel Hashleistung von einer Stelle kontrolliert werden kann, dann könnten gewisse Attacken auf Bitcoin gefahren werden. Wobei das jetzt nicht genau bei 50% eigentlich der Fall ist, weil mit ein bisschen Glück geht es auch mit 49% und mit ein bisschen mehr Glück geht es auch schon bei 48%. Also das ist keine scharfe Grenze jetzt. Aber nichtsdestotrotz ist es hat es gereicht, dass einige besorgt waren. Und BTC Guild hat darauf auch reagiert und hat den Anmeldungsprozess freiwillig limitiert. Das heißt, dass wenn BTC Guild zu viel Hashleistung prozentuell am ganzen Bitcoin-Netzwerk bekommt, dass sie von selbst die Neuanmeldungen drosseln und somit versuchen halt möglichst nicht die Mining-Power zu kontrollieren.
Mhm. Das heißt, wenn man als Miner hinkommt zu der Startseite von BTC Guild, kann man sich dann nicht mehr anmelden, wenn man Pech hat.
Für neue Anmeldungen. Also das heißt jetzt nicht, dass dein Miner irgendwie rausgekickt wird, wenn du schon dort meinst. Aber wenn jetzt ein neuer dazukommen will, der kriegt dann mitunter eine Seite, dass er halt etwas warten soll, bitte. Oder doch bitte zu einem anderen Pool geht. Ja, ja, jetzt natürlich mit den ganzen...
Das klingt ganz
vernünftig. Das klingt wirklich vernünftig.
Die profitieren ja auch ganz gewaltig von dem Ganzen. Mhm. Die kriegen ja, die nehmen ja 3% Fees ein, soweit ich weiß. Ja. Und die haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre 3% von allen Gemeinden oder der Hälfte der Gemeinden Bitcoins auch schön viel wert ist, ne? Mhm.
Klar, ja.
Und da das Ganze auf Vertrauen basiert, ist es gut, wenn sie sich auf unter 50% beschränken.
Mhm. Ich glaube, es sind sogar 5% Fee, habe ich gerade nachgeschaut.
Wahnsinn.
5? Wenn man ein Pay-Per-Share-Modell wählt, oder? Mhm.
Ja, genau, beim PPLNS sind es 5%, bei PPLNS.
Und wenn man PPL Last End Shares wählt als Modell, dann ist man natürlich mehr von der statistischen Varianz abhängig, aber dafür hat man dann auch nur 3% Gebühren.
Ja, genau. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich von den Minern her das Interesse, dass sie eher zu einem größeren Pool gehen. Früher war es immer Deepbit, wo es geheißen hat, na, die sind schon zu groß, meint bitte nicht bei Deepbit. Jetzt ist es durch die ASIC Miner bei BTC Guild eben soweit. Ja, also, ja, aber wieder ein schönes Beispiel auch für so Selbstregulierung. Also es funktioniert auch, wenn kein Zwang irgendwie da ist, sondern einfach, wenn ein Konsens herrscht, dass das keine gute Sache ist, und das reicht mitunter auch schon.
Ja, Ich glaube, wenn wir von ASIC-Minern so sprechen, sollte man vielleicht diese eine Geschichte von dem Altcoin Terracoin erwähnen, oder?
Mhm. Ja, das ist eine sehr, passt sehr gut dazu.
Ja, da war ja jetzt auch einiges los, also rund um die ganzen Alternate Cryptocurrencies, also Litecoin, Namecoin, Terracoin, Defcoin, wie sie alle heißen, ja, Xcoin, hat sich jetzt auch massiv viel getan. Also in dem ganzen Bitcoin-Hype haben natürlich jetzt viele gesagt, okay, Bitcoin ist schon zu teuer geworden oder ist schon zu stark gestiegen. Da ist der Zug schon abgefahren, so auf die Art. Also probieren wir unser Glück bei diesen Alternate Cryptocurrencies. Und ja, da sind dann viele eingestiegen, waren auch ganz gewaltige Kurssprünge teilweise dabei, also mehrere 100% pro Tag, also so wirklich ganz gesundes Wachstum halt. Und ja, sind dann auch einige eingebrochen. Und gerade bei Terracoin war es zum Beispiel so, dass die kurzfristig viel lukrativer waren zu meinen. Also da gab es scheinbar einige Gebote auf den Tauschbörsen. Zu dem Umrechnungskurs wäre es um 50% lukrativer gewesen, wenn man seine Bitcoin-Miner jetzt auf Terracoin umstellt. Ja. Stimmt natürlich nur bedingt, weil da die Markttiefe natürlich bei weitem nicht so gegeben ist. Das heißt, man kann da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel umsetzen zu dem Kurs. Aber nichtsdestotrotz hat es gereicht, dass jetzt ein großer ASIC-Miner das gemacht hat. Und ja, daraufhin ist die Difficulty dort kurz mal natürlich voll explodiert, ja. Und dann hat der wieder abgeschaltet, so, und jetzt ist Terracoin mehr oder weniger, ja, will nicht sagen, also tot, aber knapp dran.
In einem Zustand, wo es nicht sehr gut verwendbar ist, weil die Blöcke jetzt zu lang brauchen, oder?
Genau, ja, also mehrere Stunden. Und das ist halt dann die Frage, wenn so ein Punkt erreicht ist, was machst du dann? Weil im Prinzip ist das dann nicht mehr verwendbar. Ja. Ich meine, es war ja ohnehin bis jetzt auch nur Spekulationsgut. Es ist ja nicht so, dass das jetzt massiv für wirkliche Sachen oder wirkliche Transaktionen genutzt wurde. Aber jetzt ist natürlich, wenn es mal so weit ist, dass dann die Blöcke so lange dauern, dann ist die Überlebensfähigkeit schon sehr stark in Frage gestellt. Und dann drehen auch andere Miner ab und dadurch wird es noch schlimmer. Ne?
Ja, also da sieht man halt, dass man halt kontinuierlich konstantes Wachstum braucht, um eine Cryptocurrency von null auf etwas zu bringen.
Ja, und oder? Dass Technologiesprünge auch eine gewisse Stabilitätsgefahr mit sich bringen können, wenn es nicht alle auf einmal bekommen.
Mhm. Ja.
Das stimmt, ja.
Nein, ich meine, theoretisch wäre natürlich so eine Attacke auf Bitcoin vor wenigen Jahren noch möglich gewesen.
So richtig, ja.
Ja. Ist auch immer wieder gemutmaßt worden, ja. Und darum ist wichtig, dass halt die Hashleistung möglichst dezentral ist und nicht einer zu viel bekommt. Namecoin hatte auch einmal das Problem vor 2 Jahren oder so, ja. Also das auch kurzfristig alle bei Namecoin.
Die haben das quasi gelöst, indem sie Merged Mining eingebaut haben in manche Pools.
Mhm, genau, ja. Ja, aber es zeigt auch was anderes, nämlich dass jetzt für eine Cryptocurrency gehört noch ein bisschen mehr dazu, als einfach den Code zu forken und einen neuen Namen zu geben und eine Website zu machen, weil viele dann anfällig sind auf solche Attacken, kann man sagen, ja, also auch wenn es jetzt keine Böswilligen mitunter sind, aber das sind einfach Marktphänomene und wenn sowas passiert, kann das ganz leicht auch das Ende bedeuten.
Ja. Alles klar. Ja.
Das Ende bedeuten für den Namen Bitcoin könnte auch ein neuer Trademark-Versuch. Es ist wieder eingereicht worden, der Trademark für den Namen Bitcoin. Das ist schon einmal versucht worden, 2011. Ist damals nicht gut gegangen und 26. März ist das wieder versucht worden. Andreas, weißt du da was Genaueres drüber?
Also ich weiß nur, ich habe nur jetzt gelesen, dass ein neuer Versuch unternommen wurde, Bitcoin für den Anwendungsfall von Collectible Coins, also Sammlermünzen, zu registrieren. Das könnte jetzt für zum Beispiel Kaseskius Coins ein Problem darstellen dann später, beziehungsweise ist es halt anscheinend auch wieder so ein typischer Trollversuch von irgendwelchen Anwälten. Mhm. Ja. Und es ist zu hoffen, dass das nicht sehr erfolgreich sein wird. Also das ist, was ich weiß.
Ja, also das ist ja auch international, glaube ich, nicht einheitlich, wie das ist mit ja, ob es eine First-to-File oder First-to-Use-Policy gibt, also ob man jetzt einen Trademark registrieren kann, obwohl es schon in weiter Verbreitung ist, wird wahrscheinlich wenig Erfolg haben, genauso wie der erste Versuch 2011. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da jetzt auch wieder nichts rausschauen wird. Aber damals hat sich ja Mt. Gox, glaube ich, sehr stark gemacht, dass das nicht klappt. Also die haben da aktiv dagegen gearbeitet, dass dieser eine Anwalt nicht das Trademark auf Bitcoin bekommt.
Es ist auch so, dass sie jetzt explizit eine sehr lasche Politik haben, was die Nutzung dieses Trademarks betrifft, was de facto bedeutet, dass sie das Trademark verfallen lassen. Mhm. Damit wird es irgendwie Public Domain. Ich glaube, das ist die grundsätzliche Idee dahinter, ja, dass jeder einfach Bitcoin, 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 Bitcoin sagen kann, ohne dass er ins Gefängnis kommt.
Ja, das sind wir noch nicht, nein.
Und ja, ich habe dann noch gelesen von einer interessanten Entwicklung, die sollte man vielleicht verfolgen, weil die könnte sich durchaus zu was Großem entwickeln, und zwar Tor Broker.
Ja.
Tor Broker ist ein Hidden Tor Hidden Service, das operiert wie Silk Road. Und dort kann man Gebote auf Securities, also auf Wertpapiere abgeben, die hauptsächlich nicht in der Bitcoin-Welt sind. Also ich hab die Seite noch nicht besucht, muss ich ehrlich sagen, aber im Announcement hat das schon mal ganz interessant geklungen. Und sie versuchen auch das Vertrauen sozusagen der Community zu gewinnen, indem sie haben versucht, jemanden vertrauenswürdigen 1000 Bitcoins in die Hand zu drücken, der diese 1000 Bitcoins dann verteilen kann an potenzielle Geschädigte, falls sie mit dem Geld abhauen, ja, weil die Tor-Broker sitzt ja quasi im Darknet, niemand weiß, wer er ist, und der will das auch so lassen, und ja, das könnte ein interessantes Service werden.
Vielleicht sollte man an der Stelle erklären, was ein Tor verstecktes Service ist, dass eben das nicht wie das Tor von früher, dass der Endpunkt bekannt ist, sondern dass es ein Service ist, das wirklich versteckt ist innerhalb vom Tor-Netzwerk und als Endpunkt somit auch unbekannt ist.
Genau, also es weiß keiner, wo der Server eigentlich steht, aber trotzdem kann man die Website besuchen. Mhm. Und es gibt auch kein richtiges DNS dazu, sondern so ein Pseudo-DNS, wo man dann,
eine Onion-Adresse.
Eine Onion-Adresse. Genau. Diese Vanity-Onion-Adressen dürften sehr moderne sein. Mhm. Also die Adresse heißt Torbroker GE7ZXGQ.onion.
Mhm. Interessant, ja. Ja. Ja, natürlich, aber bei solchen Sachen, ich meine, es kann niemand garantieren, dass diese Securities oder diese Wertpapiere danach wirklich gehandelt werden. Endeffekt ist das höchstwahrscheinlich nur ein Bucket-Job, also der nimmt halt Order oder Wetten eigentlich entgegen, schaut sich an, wie sich der Kurs entwickelt und ja, zahlt dann aus oder auch nicht. Was natürlich eigentlich höchst illegal ist, ja, also Bucket-Job zu machen ist jetzt
ja
streng reguliert und nicht einfach so möglich, ja. Aber ja.
Wir haben ja mittlerweile in unserer Gesellschaft eine sehr wackelige Linie zwischen was ist illegal und was ist amoralisch, ja. Mhm. Und manchmal koinzidiert das. Mhm. Aber halt jetzt nicht mehr so oft wie früher vielleicht.
Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, man sollte eigentlich darauf zählen, dass die Leute prinzipiell mündig genug sind, um zu wissen, was sie mit ihrem Geld tun. Und das muss halt jedem bewusst sein. Ja? Also wenn man jetzt so einen Dienst nutzt, dann lässt man sich auf das Risiko ein. Ja? Dass das
genau.
Vollkommen richtig.
Okay. Gut, was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch ein... das hast du schon erwähnt. Mit Coinbase und Insta-Wallet, richtig?
Ich glaube, Coinbase habe ich jetzt nicht explizit angesprochen, aber Coinbase hatte ein ähnliches Problem wie Insta-Wallet, dass ihre URLs plötzlich auf Google erschienen sind und die hatten dann ein ziemliches Leak an Daten dadurch. Da sind dann sehr viele Bestellungen, die die Leute bei Coinbase aufgegeben haben, bei diversen Händlern öffentlich einsehbar gewesen. Teilweise mit ihrer vollen Lieferadresse, teilweise mit ihren E-Mail-Adressen und eigentlich immer waren die Bestelldetails sichtbar. Und das ist natürlich ein Lapsus, den man sich nicht unbedingt erlauben sollte als vernünftiger
Online-Händler.
Genau, ja, also das wäre schon illegal in Europa mit unseren Datenschutzgesetzen für Konsumenten, denke ich mal, oder?
Ja, und es ist auch ein bisschen überraschend, weil gerade Coinbase, die haben ja eigentlich auch einiges an Geld dahinter schon. Also ja. Die haben ja Venture Capital lukrieren können. Also das ist jetzt nicht einer, der mal so schnell in seiner Freizeit irgendwie mal eine Seite hingehackt hat. Ja, sondern da sollten zumindest Leute dran arbeiten, die das für gutes Geld und Vollzeit machen. Ja.
Schaut aus, als hätten sie dann nicht die allerbesten der Besten gekriegt, nicht
die
oder?
Allerbesten der Besten wahrscheinlich, ja. Mhm.
Aber auch die sind Menschen und machen Fehler.
Ja, das muss man natürlich auch sagen, ja.
Ich denke auch, dass wenn sie, es war schade, dass die Daten weg sind oder geleakt wurden, aber ich glaube, kein echter finanzieller Schaden ist zumindest mal nicht entstanden.
Ja, Phishing-Attacken hat es halt dann gegeben, ne?
Besonders halt Spear-Phishing, die wirklich auf die Personen dann zugeschnitten waren.
Mhm. Okay. Ja, drum merkt man auch hier wieder, also Bitcoin hat noch einiges nachzuholen, also viele Services müssen doch noch einiges an Professionalität gut machen. Ist nicht einfach, klar, kostet Geld, kostet Zeit, aber ist sicher notwendig, bis das Bitcoin wirklich den Durchbruch im Mainstream schafft. Ja.
Ja, je mehr Konkurrenz, desto besser werden die einzelnen Services auch.
Ja, genau, also da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen, also wird man dann sicher sehen, ja. Eines sollte man noch erwähnen, und zwar, es war ja, wir haben Medienaufmerksamkeit, haben wir vorhin schon davon gesprochen, aber es waren ja auch in vielen österreichischen Medien diese Woche wieder Berichte. Also da hatten wir einen Artikel in der Presse, wir hatten einen Artikel auf ORF.at und war noch was im österreichischen? Ich glaube.
Also Presse und ORF.at habe ich mitbekommen in den österreichischen Medien, aber in anderen deutschsprachigen Medien auch war auch wieder sehr viel los. Mhm. Und überhaupt in allen Medien. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da eine komplette Liste wiedergeben könnten.
Na, also es war wirklich wieder einiges. Lucia, auf Ö1 war noch eine Berichterstattung. Es war, ich weiß nicht, also was habt ihr für einen Eindruck von den Berichten gehabt, von den Artikeln?
Von originell und neu und eigens geschrieben bis hin zu kopiert aus Presseaussendungen.
Ja, also das Kopieren ist sowieso grassierend in allen Medien. Das ist gar nichts Neues. Aber ja, mein Eindruck ist, dass es im Moment sehr schwer ist, wirklich eine rationale Einschätzung zu Bitcoin abzugeben oder wiederzugeben, weil es einfach derzeit ein bisschen crazy ist.
Mhm. Wie der eine auf Bloomberg so schön gesagt hat, wir sind immer noch im Freak-Mode.
Ja, dieses Interview habe ich interessant gefunden, das können wir auf jeden Fall verlinken auch, dieses Bloomberg-Interview, weil er eben gemeint hat, dass so auf die Art, dass Bitcoin eben eine eigene Asset-Klasse ist wie Gold für Nerds. Mhm. und sollte, es kann sich keiner leisten, keine Exposure zu haben in Bitcoin, also zumindest ein bisschen Bitcoin ist Teil eines diversifizierten Portfolios.
Genau, wenn man virtuelle Währungen in seinem Portfolio haben will, ist das sicher eine Option. Und vor allem desto profitabler, wenn man schon früh genug einsteigt.
Na klar. Ja. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer für sowas.
Wir haben jetzt übrigens die 16. Woche in Folge, die Bitcoin positiv abschließt, also wo Bitcoin einen Zuwachs hat. Und das ist auch Rekord. Also wir hatten einmal eine Serie von 14 Wochen und jetzt haben wir die 15. abgeschlossen und starten jetzt in die 16. Woche. Also es schaut so aus, dass auch hier bricht Bitcoin wieder alle Rekorde. Und natürlich, große Frage, wie sustainable das ist, aber ja. Kurs orakelt haben wir eben am Anfang schon, ja. Vielleicht ein kurzer Hinweis noch, und zwar, wir hatten ja im MetaLab letztens einen sehr schönen Vortrag von Peter Schürder.
Ah, das war sehr gut, ja.
Und den gibt es jetzt mittlerweile auch online zu sehen. Wir hatten da ja Kamerateams dort, und zwar auf ichmachpolitik.at. Wir haben dann den genauen Link auch nochmal in die Shownotes stellen. Da gibt es eine Videoaufzeichnung von dem Vortrag. Kann man sich anschauen, sicher sehr interessant. Es geht um die wirtschaftlichen Aspekte von Bitcoin.
War das nicht irgendwie Ziege oder so ursprünglich? Oder ist das
das gehört zusammen. Also ziege.tv, aber das Video selbst findet sich auf ichmachpolitik.at.
Super. Ich bin gleich einmal ich am Anfang, ja.
Und da ist auch die Ziege als Logo.
Ja.
Okay. Ja, gut. Ansonsten sind wir wieder gespannt auf die nächste Woche, was sich tut im Bitcoin. Und ja, wir werden uns auf alle Fälle nächste Woche wieder melden. Bis dahin. Eine schöne Woche.
Ja. Ciao.
Tschüss.
Ciao.